Und Jesus mit seinen Jüngern ins Lokal, sagt der Kellner, was wollen Sie? Und Jesus guckt so lächelnd zu seinen Kumpeln und sagt, wir hätten hier gerne 13 Wasser.
Ach, Bert. Ja,
ist bei euch nicht so angekommen. Okay, schade.
Welt da draußen. Wir sind wieder am Start. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Heute auch aus dem wunderschönen Leipzig, denn wir haben die reine Leipzig-Crew am Start. Es ist euer Original Steven. Hallo.
Hallo, lieber Berg. Und hallo, lieber...
Basti ist da.
Hallo. Grüße euch.
Ja. Wer sich jetzt fragt, wer ist das? Können wir euch sagen. Kommt auch aus Leipzig, ist deswegen schon mal per se erstmal ein cooler Typ. Und es gibt natürlich, werdet jetzt überrascht sein, nicht nur uns als Film- und Serien-Podcast generell, aber auch nicht nur uns aus Leipzig. Das ist einfach so, damit müssen wir leben. Macht aber nichts, denn wir werden gleich erörtern, wo wir überhaupt uns überschneiden mit unseren Themen und Zielgruppen und weiter und Modus, wie wir reden und sowas. Der liebe Basti ist ein, naja, eigentlich ein Drittel, würde ich sagen, ne, von den Nostromo-Gesprächen.
Korrekt.
Und das ist auf jeden Fall ein Podcast, den er uns gleich näher bringen wird und wir freuen uns erstmal, dass er da ist. Und als Anekdote kann man dazu sagen, er und ich, wir kennen uns schon vom Sehen her noch deutlich länger, als es überhaupt den Podcast gibt.
Korrekt.
Haben aber nie gewusst, dass wir es sind sozusagen und dann irgendwann mal sind wir zufällig drauf gekommen über fünf Ecken, dass wir beide einen Podcast machen, der sich mit Filmen sogar noch auseinandersetzt. Ist das ein schöner Zufall, Basti?
Es ist ein fantastischer Zufall. Und vielen Dank nochmal, dass ich mich hier mit einladen konnte. Eigentlich wollte ich auch, dass ihr noch zu mir noch mitkommt und wir machen da irgendwann aus den riesen Cross-Ding halt draus. Aber ja, es war ein totaler Zufall, als ich dann irgendwann gesehen habe, dass der Typ, der unter meinem Proberaum selber rumlärmt, einen Film-Podcast hat, den ich selber regelmäßig höre. Und das war dann so ein, okay, cool. Normalerweise, da muss man ja eigentlich in Verbindung treten. Und das habe ich getan. Und deswegen bin ich heute auch hier. Und ja, schön, dass das geklappt hat.
Ja. Und ich sag mal, wie wir das eben immer machen, wenn wir mal so einen Gast da haben, der bei uns auch hier noch nicht gewesen ist, dann ist natürlich immer das Schönste, einfach mal zu erfahren, wo kommt's denn so her? Und ja, Was kann man bei euch eigentlich entdecken? Nostromo-Gespräche ist ja so ein Name erstmal für einen Filmpodcast, der halt gibt erstmal scheinbar eine ziemlich klare Richtung vor. Ist das so oder ist es einfach nur der Aufhänger, um zu sagen, wir mögen klassisches Filmwerk und beschäftigen uns mit allem sonst noch?
Es ist eigentlich ist es so, der Name ist eigentlich ist Schall und Rausch. Da ist wirklich so ernsthaft, wie es ist, weil als wir den Podcast gemacht haben, da hatten wir einfach nur Bock, lass uns mal einen Podcast machen, lass uns über Filme quatschen, das einfach random aufzeichnen, in den Äther rausgießen und mal gucken, was passiert. Jetzt machen wir das seit 2018. Wir haben ziemlich viele ZuhörerInnen und das ist, das merken wir eben halt auch. Und den Namen haben wir. Wir haben den Namen einmal gewechselt. Wir hießen eigentlich mal die Nostromo-Verschwörung. Wir haben uns aufgrund der Pandemie und diverse Probleme, die es da mit einigen Leuten da gab, dazu durchrungen sein. Naja, Verschwörung ist jetzt nicht so das coolste Wort, um irgendwo gefunden zu werden. Und seitdem sind die Nostromo-Gespräche ungefähr auch jetzt so zur Hälfte, so ab Folge 50 kam dann noch der Udo dazu, der ist aus Düsseldorf. Und wir reden da regelmäßig in verschiedenen Konstellationen über Filme. Natürlich gerne über Genrefilme, Horror, Science-Fiction, sonst was, aber eben halt natürlich auch Ehen. Die Reihe haben wir jetzt auch schon bis einschließlich dem vierten besprochen. Und ja, wir sind tatsächlich offen für wirklich alles. Wir haben wirklich schon fast alles besprochen. Wir haben gerade so eine kleine Trash-Phase, wo wir wirklich über sehr gurkige und schlockige Filme aus den 70ern und 80ern sprechen. Sogar aus den 90ern. Ich weiß nicht, kennt ihr Mosquito, den Film von 94?
Ja. Das klingt aber schon nicht gut.
Das ist richtiges richtiges Cringe-Fest ist das. Den haben wir jetzt gerade erst besprochen, kommt nächste Woche raus, jetzt am Tag der Aufnahme hier. Und ja.
Lass mich raten, der deutsche Untertitel ist, sie stechen dich zu Tode.
Echt, kein Scheiß. Ich habe mit Udo dann noch drüber gesprochen, warum gibt es denn keinen deutschen Untertitel? Das wäre so passend gewesen. Es gibt tatsächlich keinen, der heißt einfach nur Mosquito.
Oh.
Verpasste Chance.
Ich wollte
gerade sagen, wir hatten so viele bescheuerte Untertitel, über die wir schon gesprochen haben im Podcast. Ich denke mal, ihr habt das auch getan über die Eigenartigkeiten der deutschen Beinamen und Untertitel.
Ja. Das stimmt. Es gab bei uns auf jeden Fall mal, das war immer mal so ein Thema von Anfang an. Und jedes Mal, wenn die Stelle kam, habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, dass es wieder so ein Film mit so dummen deutschen Beititel ist und oder einer dämlichen Übersetzung oder sonst was. Und irgendwann haben wir uns mal hingesetzt und mal eine ganze Spezial-Sonderfolge dazu gemacht. Die ist schon ein bisschen was älter. Ich glaube, die ist aus dem Jahr 2020 oder sowas. Da muss man ein bisschen zurückscrollen, bei unseren auch mittlerweile irgendwie deutlich über 400 Folgen, die es bei uns gibt. Aber das macht richtig Spaß, weil da gibt's wirklich so richtig dumme Sachen. Und eigentlich wird's immer dann interessant, wenn es irgendeine wirklich lange Franchise-Reihe ist. Also sprich Fluch der Karibik, Fast and Furious, was gab's noch? Jurassic Park. Das sind so Filme, da sind die Übersetzungen katastrophal, weil auch niemand da irgendwie eine Stringenz halten kann in der Betitelung.
Oder das Schöne ist, wenn das einen englischen Titel gibt und im Deutschen einen neuen englischen Titel dann dafür gibt.
Ja, da fragt man sich ganz oft, was das eigentlich soll.
Genau.
Aber ja, also ihr seid zu dritt, zu zweit angefangen quasi.
Wir haben zu zweit angefangen, der Fred und ich, wir haben früher Musik gemacht. In dem Proberaum sozusagen über euch. Und dann irgendwann kam dann noch mit der Udo dazu. Den habe ich.
Das ist schon irgendwie sehr, sehr ähnlich, ne? Also Steven und ich, wir haben in dem Proberaum unter dir Musik gemacht und haben zusammen Podcast gestartet, wo dann mal jemand dazu kam. Eben Sandro und auch Mo. Die sind eben beide mit dazugekommen bei uns. Das ist schon mal sehr ähnlich. Das ist eine gute Voraussetzung, um erstmal Gemeinsamkeit zu haben. Und bei uns ist es ja so, wir haben ja wirklich die verschiedensten Modelle schon durchgemacht. Ne? Wir haben ja mal Konzept gehabt, wo wir generell verschiedene Themenfolgen hatten. Wir hatten immer so allgemeine Folgen mit News und aktuellen Sichtungen. Dann hatten wir extra Folgen nur für die Sichtung. Dann hatten wir extra Folgen nur für alles, was nicht mit Filmen zu tun hat. Dann hatten wir extra Folgen für... Was hatten wir noch, Steven? Wir hatten noch die 10, genau, Listenfolgen, ja, wo wir uns so zu irgendeinem Thema noch Listen vorgenommen haben. Und jetzt sind wir ja so in diesen Modus angekommen. Jetzt gibt's bei uns entweder eben die ganz normalen Folgen, wo es eben um unsere Sichtung geht, oder die Spezialfolgen, wo wir uns wirklich intensiv mit irgendwas auseinandersetzen. Also wir haben ja schon alles durchgemacht an Konzepten, was es gibt. Wie ist das bei euch? Hat sich da viel gewandelt oder ist es im Kern eigentlich das geblieben? Ihr habt pro Folge ein Thema und das ist die Folge.
So ein Film ist ja immer mehr als einfach nur so, sag mal so mal die Trivia-Facts oder so, sondern, also am coolsten ist ein Gespräch, du guckst den Film an und vielleicht sogar ein zweites Mal machst Notizen dazu. Und dann sortieren wir dann die Notizen natürlich nach Themengebieten und Schwerpunkten und machen dann so einen kleinen Faden dann durchs Gespräch, weswegen nicht jedes Gespräch wirklich gleich ist. Also wir haben da keinen sozusagen Masterplan, so nach dem Motto, so jetzt fangen wir mit dem Drehbuch an und hören dann zum Schluss mit der Musik auf oder so. Das gibt's tatsächlich nicht. Also das ändert sich dann schon. Und dann darf man auch immer nie vergessen, wie wird der Film denn eigentlich unterschiedlich rezipiert, weil bei drei Leuten, wenn wir zu dritten Podcast sind, da kommen unterschiedliche Meinungen zusammen. Und da ist es natürlich schon spannend, was der eine oder andere beobachtet hat und dann daraus schließt. Und das sind dann meistens dann doch immer sehr, also wir gehen wirklich sehr ins Detail. Und ich meinen Hang für Fotografie und Filme machen. Das ist ja selber mache, freiberuflicher Filmmacher, also klassische Videografie eigentlich mache, kann natürlich dann auch noch ein bisschen anderes Wissen noch mit reinbringen, also jetzt verstehe ich, warum das so merkwürdig ist, weil das. Manchmal kann ich sogar auch in der Trivia danach lesen, ich hatte recht gehabt oder manchmal eben halt auch nicht, also es ist manchmal auch ein riesengroßes Rätselraten. Es macht wahnsinnig viel Spaß und wir nehmen so viel Zeit gerne dafür. Also zwischen 90 bis 120 Minuten kriegt man das schon mal zusammen und Blowout hat man sogar fast schon 3 Stunden.
Ja, aber cool, das wusste ich jetzt bisher noch nicht, dass du jetzt selber auch Filme machst. In welcher Form? Also beruflich oder jetzt nur hobbymäßig? Und was sind das für Sachen?
Nee, ich habe mich 2019 selbstständig gemacht. Davor habe ich das tatsächlich hobbymäßig gemacht. Und 2019 habe ich mich selbstständig gemacht als dieser klassische One-Man-Army-Videographer. Ja, da hast du dann halt diese typische YouTube-Content erstellen, Imagefilme, Musikvideos, das volle Ballett. Und dann wird man dann immer so sukzessive ein bisschen größer, man spezialisiert sich. Das ist jetzt Hauptfokus bei mir Kamera und Regie. und habe selber einen eigenen Kurzfilm produziert. Stecke gerade in der Post für einen anderen Kurzfilm. Habe jetzt gerade bei einer Kinospielfilmproduktion hier in Leipzig-Lindenau gerade noch mitgemacht. Und ja, passiert eben halt gerade wahnsinnig viel. Sondern auch eine Umbruchphase. Habe zwei Drehbücher gerade in the making. Und ich lebe und atme schon so diese ganze Welt, aber habe auch der Musik nie abgeschworen. Also Musik macht mir Spaß, das ist ein schöner Ausgleich. Und Podcast, ne, du redest halt einfach über die Filme, die dir gefallen oder eben halt die dann auch nicht gefallen. Aber man setzt sich damit auseinander und man lernt halt auch immer was dabei. Und das ist auch für mich so ein Ziel, so ein Anreiz, auch meinen eigenen Horizont halt einfach immer zu erweitern.
Ja, cool. Also Das ist eben so ein, wie soll man sagen, das mit der Musik und so als Ausgleich, aber es ist irgendwann viel, ne, das merkt man ja schon. Mhm. Aber es ist eben ein ganz gutes Gegengewicht. Also vor allen Dingen sind es bei dir auch einfach Auftragsarbeiten, ne, um überhaupt Lohn und Brot zu verdienen.
Ja.
Du hast gesagt, einen Kurzfilm hast du schon veröffentlicht. Also den kann man.
Der ist jetzt so, wie nennt man das, in der Festivalschleife ist der gerade.
Ach so, also frisch, okay.
Genau, der ist in der Festivalschleife, das heißt, der ist eingereicht und jetzt geht es sozusagen um die, kriegt er eine Platzierung, also eine Nominierung, wird er eben halt aufgenommen mit und da ist er jetzt gerade in dieser Phase drin, genau.
Nö, das kann nicht mehr weit.
Ich hoffe sehr, dass es dann irgendwann mal soweit ist,
Da darfst du denn verraten, worum es geht?
Es ist ein historischer Kurzspielfilm, der hat eigentlich schon ziemlich viel Zeit auf dem Buckel, muss ich sagen. Wir haben 2021 habe ich geschrieben, 23 haben wir gedreht und dann auch noch nach Dresden noch in 24, Postproduktion über 25, weil ich ja größtenteils ja alles selber mache. Mhm. Wir hatten aber trotzdem insgesamt mit allem drum und dran eine Crew von 40 Leuten, also die in der Vorproduktion bis zur Postproduktion komplett mit dabei waren. Ich hatte ganz viel coole Unterstützung, wirklich von Leuten, die schon ewig lange im Fach sind. Und vor allem ist das ja auch alles Low-Budget beziehungsweise No-Budget. Also das ist mir auch nochmal so ein Ding, da läuft mir den Sachen ja dann nochmal 3-4 Mal hinterher. Mhm. Und muss eben halt ein paar Mal mehr Bitte sagen, als wenn man den Leuten sagt, hey, ich habe einen Paid-Job. Da läuft das meistens immer ein bisschen anders, aber genau. Und ja. Der geht,
wie heißt der?
Der heißt Eloise, ist ein historischer Kurzspielfilm. Und der hat so eine Kernaussage, der hat so eine Kernmessage und wie kann ich das sagen, es sind sehr viele Triggerpunkte in diesem Film drin. Es dreht sich vor allen Dingen viel um weibliche Perspektiven. Und mehr will ich jetzt gar nicht verraten, weil wenn man ihn dann gesehen hat, dann weiß man dann, was damit gemeint ist.
Ich sag mal so, also dann verhaften wir dich gleich, wenn das soweit ist, dass der dann auch irgendwo öffentlich so zugänglich ist, außerhalb der Festivalrutschen, dann sagst du uns Bescheid, dann gucken wir den und besprechen wir den.
Ja, schön, machen wir gerne, das können wir gerne so machen.
Ja, wenn wir die Gelegenheit mal haben, dann nutzen wir das auf jeden Fall.
Cool.
Cool. Schön. Die Perspektive ist natürlich, da kann ich ja meine Lieblingsfrage stellen an Leute, die damit zu tun haben. Gut, bei dir weiß ich die Antwort schon, aber hat man überhaupt noch Bock, Filme zu gucken, wenn man das als Beruf macht?
Ja, und vor allem ist meine Lust auf, ich nenne es jetzt mal B- und C-Movie- und Trash-Filme noch mehr gestiegen. Weil ich gemerkt habe, dass mir das einen wahnsinnigen Mehrwert bringt, wenn ich sehe, dass andere Leute eine coole Idee haben, wahrscheinlich am Geld oder an irgendwelchen anderen Sachen scheitern, ich aber diesen Ehrgeiz spüre. Es gibt natürlich auch richtig Scheißfilme, wo du merkst, die hatten alle keinen Bock, aber Geld. Das sehen wir ja gerade aktuell in Hollywood. Ja. Das ist genau umgekehrt so gefühlt. Und deswegen habe ich da wahnsinnig viel Spaß, da eben halt auch so Zeug aus den 70ern und dann 60ern zu entdecken, wo ich niemals auf die Idee gekommen wäre, mir das anzugucken und da so eine Leidenschaft da entwickelt habe für so auch so abseitiges Kino. Jetzt ist ja gerade in Leipzig ja das Gegenkino, kann ich euch nur empfehlen, geht da mal hin, holt euch einfach ein Ticket, geht da hin und lasst euch da überraschen, was ihr da aufgetischt bekommt, das ist immer interessant, toll kuratiert, deswegen, ich habe da immer Bock drauf und lerne auch immer was und manchmal gibt's vor allem hier in Leipzig, ich habe eine tolle Kinokultur, wenn man hier ins Cine-Ding geht, das sind meistens dann auch noch die Werkstattgespräche, also in Anwesenheit der RegisseurInnen oder so, wird dann eben halt ein Film präsentiert und da gibt's so schöne Q&As und ja, also... gibt keinen Grund, Filme nicht zu mögen.
Das beste Beispiel für einen No-Budget oder extrem Low-Budget-Film, wo ich die Liebe aus allen Poren gespürt habe, ist No Cut of the Dead.
Fantastischer Film, ich liebe den.
Ich habe den geschaut und dachte am Anfang so, der ist schon ganz schön schrottig. Und dann kommt halt dieser Twist in der Mitte und dann der Twist hinten raus und dann habe ich nur noch gefeiert. Also ich habe alles gespürt, was die an Liebe reingepackt haben und selten so aus einem Film gegangen, wo ich am Anfang dachte, ist halt so ein klassischer B oder vielleicht sogar C-Movie und dann sowas. Also ich kann immer nur wieder davon schwärmen und empfehle jeden, sich ein bisschen, wenn man kein Faible für diese Art von Filmen hat, sich ein bisschen durch den Anfang zu quälen, weil hinten raus halt der Benefit halt riesig ist.
Ja, das sehe ich genauso. Und das ist auch, finde ich, in den letzten Jahren bei mir immer mehr ein Kriterium geworden bei Filmen. Wenn ich irgendwie merke, der Film ist zwar schlecht, weil er schlecht gemacht ist, die Möglichkeiten nicht da waren, die Vision vielleicht nicht umgesetzt werden konnte, aus tausend Gründen, was auch immer. Aber ich merke trotzdem, da hat einer eine Idee gehabt und hat einfach Bock gehabt, diesen Film zu drehen. Dann kommt der bei mir trotzdem noch ganz gut weg. Mhm. Weil dann bewertest du quasi nur noch das Handwerkliche und sagst, ja, okay, das habe ich schon mal in anderen Filmen besser gesehen und so. Aber das können ja auch immer Budgetfragen und alles Mögliche sein. Wenn die Liebe durchkommt, dann funktioniert's ja halt trotzdem.
Genau. Und ja, da habe ich tatsächlich heute auch einen Film dabei, der da perfekt reinpasst.
Ach, schön. Komm, dann ziehen wir das auch gleich vor. Dann machen wir das. Dann fangen wir mal ganz kurz damit an als Auftakt. Was hast du mitgebracht?
Ich habe Black Bag mitgebracht. Den habe ich letzte Woche im Leipziger Luru-Kino im Open Air gesehen. Und ist ein Steven Soderbergh-Film. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Soderbergh-Film gesehen? Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Nehme ich mal stark
an. Da gibt's ja auch wirklich fett produzierte große Dinger und dann gibt's auch wirklich so kleine Filme, wo mal ein bisschen was probiert.
Genau. Also wenn du mich fragst, also ich habe mit dem René von den Abspannguckern, haben wir über die Oceans Trilogie gesprochen und wir hatten sehr viel Spaß dabei und haben halt auch so ein bisschen die Arbeit von Soderbergh auseinandergenommen und er probiert in jedem seiner Filme immer irgendwas aus. Der muss immer irgendwas ausprobieren. Das hat so, du merkst eben halt auch die Kreativität. Und bei dem Film ist auch so, die Story ist absolut hanebüchen und richtig blöd, also wirklich blöd. Das ist so eine Agentengeschichte, die in Trailern so ein bisschen wie Mrs. Smith verkauft wird, aber eher so an diese 70er Jahre oder 60er Jahre britische Agentenfilme erinnert, sowas wie die Ipcress Files oder Get Carter mit Michael Caine. Und Michael Fassbender, der hier sozusagen auch die Hauptrolle spielt, der sieht Michael Caine wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten aus, auch mit der Brille und dem stoischen Blick. Und weil der Film halt einfach eine wirklich banane Story hat, der sieht aber verdammt gut aus. Er ist wirklich, also wirklich handwerklich ist das Ding, hat also so viel Spaß gemacht. Und dann hat er noch so einen kleinen Clou in der Optik drin, der hat mit so einem Filtern gearbeitet, so Cineblum-Filtern oder mit Black Promise-Filtern, die die Highlights so richtig so schön wie ausgewaschen aussehen lassen, so richtig, wie als hätte man da Vaseline drauf geschmiert. Und das hätte er so teilweise bis ans Extrem gedreht, dass es schon wieder sehr unterhaltsam war. Also sah fantastisch aus, ein netter Zeitvertreib und hat überhaupt keinen Sinn ergeben, aber so schön.
Ja, eben, das ist es, ne? Die Liebe kommt durch. Genau. Er macht irgendwas, er traut sich was und wenn es so funktioniert, ist es umso schöner.
Ganz genau.
Also das soll es ja am Ende sein.
Cool. Ich habe währenddessen mal geguckt, weil du ja gefragt hast, ob wir schon mal einen Steven Soderbergh-Film gesehen haben. Und ich habe tatsächlich bis auf die Oceans-Filme keinen einzigen Film von Steven Soderbergh ansonsten gesehen.
Ah, ja, okay. Ich ein bisschen mehr. Wir haben vor kurzem, ich glaube, ich hatte den mitgebracht. Kimi hatte ich besprochen, den hatte ich gesehen. Ich glaube, No Sudden Move hatten Sandro und Mo besprochen irgendwann mal. Logan Lucky haben wir natürlich besprochen. Der ist auch für unbedingt sehenswert. Der ist so herrlich drüber. Haywire war nicht so. Hast du nicht Contagion gesehen?
Nee.
Ist das nicht Contagion? War das nicht dieser,
Nicht auch
so das war der Film, der die Pandemie so ein bisschen vorweggenommen hat, genau.
Ja, genau.
Hab ich den gesehen? Doch richtig.
Nee, ich glaube nicht. Der hat auf jeden Fall nochmal eine Renaissance gehabt, unfreiwillige Art und Weise. Aber na gut. Also Soderbergh, Wundertüte kann man durchaus machen. Jetzt habe ich hier in meiner Liste, hat Steven angekündigt, er hat noch eine Anekdote aus dem Urlaub übrig.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt der große Knaller ist oder so, aber ich war im Urlaub und war in Südrheinland-Pfalz unterwegs
In Saarburg, ein kleines Städtchen, vor allem durch Tourismus geprägt und viele alte Menschen. Also wir haben den Altersschnitt auf jeden Fall gut nach unten gebracht. Aber es war trotzdem schön. Und da gab es ein Restaurant, bin ich dran vorbeigegangen, hab so geguckt. Und das hieß El Professor und hat halt auch die Farben Rot und Schwarz sehr prominent gehabt. Und dachte ich so, okay, Haus des Geldes, ganz klar, davon sozusagen abgekupfert. Und dann habe ich halt in einem anderen Ort dann auch noch, und das ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, ist ja eine riesige Dönerkette vor ein paar Jahren entstanden, Haus des Döners, mittlerweile das Haus des Döners, weil es dort Markenprobleme gab. Und da habe ich mich dann halt auch gefragt, kann man das kann man ja auch eigentlich gar nicht einfach so machen, so mit bestimmten geschützten Begriffen, ne? Also ich glaube, man muss da schon ein bisschen kreativ sein, ne? So wie die Friseurläden, ne? Da haben wir ja hier auch ein Filmbeispiel aus Leipzig, da gibt's oder gab's, weiß nicht, ob's den noch gibt, Hitchcut. Ja, das naja, ist gut. Immer wieder die Friseure mit ihren Namensspielchen. Und da war dann so meine Idee zu fragen, ob ihr noch vielleicht weitere Beispiele in diese Richtung kennt, wo Läden versucht haben, durch den Fame von Serien oder Filmen sich daran anzulehnen und dadurch dann vielleicht ein paar mehr Kunden abzugreifen. Also ich habe dann noch auch mal ein bisschen in meinem Kopf gekramt und dachte, es gibt doch bestimmt noch weitere Beispiele. Ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt und so richtig habe ich nichts gefunden. Es gibt ja dann oft so Cafés oder so in Anlehnung an Cafés, die es in Serien gab. Es gibt wohl dieses Café aus Seinfeld, das gibt es irgendwie in New York. Auch weiß ich, vielleicht.
Ja gut,
vielleicht
also was direkt aus Film entlehnt ist, ne? Es gibt ja Läden hier von der Babagam Shrimp Company, das gibt es auf jeden Fall.
Gab es das Forums?
Da bin ich mir nicht sicher.
Als Hotel oder wie?
Nee, das ist tatsächlich eine Veranstaltungslocation gewesen in
Ach so, das Forums in Leipzig, ja.
Das Forums.
Ja, so, ja, genau. Ja.
Genau. Das haben wir ja sicherlich alle schon mal bespielt.
Genau, das haben wir ja. Und das ist ja auch angelehnt ja auch mit an den Film mit.
Ja, das stimmt. Ich glaube, also was mich jetzt im Vorfeld nochmal ganz kurz das ist ja auch, da wirst du ein bisschen Bescheid drüber wissen, da du ja viel auch in die Richtung machst, was so Urheberrecht angeht. Das ist wahrscheinlich immer eine sehr starke Einzelfallentscheidung, ne? Weil gerade bei Haus des Geldes, die benutzen ja selber in ihrer Ästhetik ja auch viel Sachen, die nicht geschützt sind, zum Beispiel Dalí-Masken, die sind ja nicht geschützt. Mhm. Rote Overalls per se wahrscheinlich auch nicht. Und wenn das jetzt nicht explizit als Marke oder so geschützt wurde von der Serie, kannst du das wahrscheinlich erstmal machen.
Ja, das ist doch wie diese Guy Fawkes-Maske zum Beispiel, die hier Weltverschwörer, wie heißt das hier?
VV wie Vendetta.
Genau, dankeschön. Genau. Also ich glaube, die meisten machen das halt wirklich echt über die Ikonisierung ihrer Logos. Dass das sozusagen dann halt mit die Marke dann halt ist, also dass sie das sich gegenseitig stützen, damit die Argumente dann halt auch haben. Prominentes Beispiel ist mir jetzt geläufig zum Beispiel die Band Geist ist damals verklagt worden wegen ihrem Namen. Ja, Geist ist ein normales Wort, gebräuchliches Wort und ist halt verklagt worden, dass sie den Namen nicht verwenden dürfen, weil es eine andere Band verwendet hat. Also haben die sich in Eis umbenannt, damit die zumindest noch Teile von ihrem Logo noch retten können. Und ansonsten, also jetzt Beispiele für irgendwelche Läden, die sich da jetzt anlehnen, da fällt, glaube ich, gar nicht mehr weiter dazu ein. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Aber ganz grundsätzlich finde ich das immer schwierig und du hast recht, Einzelfallentscheidung, aber halt der Umweg geht meistens immer über das Logo und über das Branding dann.
Also es gibt natürlich viel, was die aus Filmen wirklich schon verwendet haben. Also es gibt auch diese Wonka-Tafeln, die kannst du auch kaufen.
Aber das ist doch dann direkt Merchandise, oder? Wenn die dann richtige Tafeln aus dem Film wieder nutzen, das kannst du doch auch
nicht
einfach so machen.
Kommt natürlich auf die Lizenzierung an, ne? Also zum Beispiel, wenn du jetzt von irgendwelche Sachen von Harry Potter hast, dann kannst du dir auf jeden Fall sicher sein, dass es Merchandise ist, weil die sind sehr rigoros. Also das ist die eine große Franchise Universumsmarke, die wirklich absolut gnadenlos gegen alles vorgehen, was Plagiate sind. Also wo nicht Wizarding World draufsteht, das ist kein lizenziertes Produkt und kannst du auch von ausgehen, wenn das groß rauskommt, dass das bald verschwindet.
Ja. Na, da hat auf jeden Fall der Laden El Professor das schon ganz clever gemacht, ne? Weil ist ja als Wort wahrscheinlich auch nicht wirklich geschützt. Ne? Es ist ja dann einfach der Lehrer auf Spanisch und hat halt die Farben von Haus des Geldes genutzt, dann noch, dass das Logo so ein bisschen angelehnt, dass man es direkt wiedererkennt und alle erkennen es und finden es dann wahrscheinlich cooler, als wenn es, weiß ich hier, Burgerladen Saarburg heißt.
Ja. Und ansonsten gibt's, glaube ich, auch oft mal so Aktionen. Ne? Los Pollos Hermanos aus Breaking Bad haben sie ja auch mal Läden aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ob es da durchgängig existente Läden gibt oder ob das nur mal ein Werbegag war. Im gleichen Universum von dem Schöpfer Vince Gilligan, der hat ja jetzt eine neue Serie am Start, die dieses Jahr auf Apple TV Plus starten wird, im November ungefähr, auch mit Rhea Seehorn in der Hauptrolle. Da geht's wohl auch um so eine Art Donut-Verkauf oder Produktion oder sowas, man weiß es eben nicht genau. Und da haben sie auch zum Beispiel jetzt als Werbegag so einen Foodtruck mit Donuts, die so aussehen wie die in der Serie, quasi aufgemacht als Promo-Aktion, um den Release sozusagen zu teasen. Pluribus wird die Serie heißen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das könnte durchaus ein Jahreshighlight werden, weil ich glaube, was der Mann anfasst, das wird gut. Also solche Sachen, ja. Da müsste man mal gucken. Ich denke mal, man wird das nicht groß an die große Glocke hängen, wenn man sich an so einer Serie so bedient an der Optik und an den ganzen Konzepten. Deswegen findet man es vielleicht auch nicht so, aber es gibt bestimmt das eine oder andere.
Es gibt sogar noch ein Beispiel, was ich ganz aktuell gesehen habe, weil ich mal letztens irgend so ein YouTube-Video gesehen habe, wo es um so Influencer geht, die halt irgendwas mit Nahrungsmitteln machen, ihr eigenes Nahrungsmittel auf den Markt bringen oder halt Läden eröffnen. Und da gibt's wohl irgendein Rapper, der, wie heißt das Ding? Loco Poco, Loco Chicken aufgemacht hat. Auch an Breaking Bad auf jeden Fall angelehnt. Siehst du halt auch, wenn du dir das Branding anschaust.
Loco Chicken.
Loco, loco.
ja, sieht's ja, Los Pollos Hermanos mäßig aus. Loco Chicken.
Na gut.
Das ist ja sogar Leipzig. Leipzig-Schleusig.
Na, haben wir direkt einen Anlaufpunkt fürs in Real Treffen. Nein, ja. auf gar keinen Fall.
Und hier sehe ich auch das richtige Logo, das sieht sehr danach aus. Also gelber Kreis, rot umrandet und Loco Chicken in roten Buchstaben unten drunter. Das sieht sehr danach aus. Naja, gut. Auf jeden Fall gutes Thema. Aber Haus des Döners, das ist so das größte Geläufige und dass es da eben auch schon Rechtsstreite gab, das war mir auch bewusst, ja.
Ist halt auch lustig, dass es dadurch umgehen konnten, einfach ein Das davor zu setzen. Das fand ich halt dann irgendwie auch sehr, sehr seltsam, aber na gut, so ist das
ja.
Im Markenrecht.
Findige Anwälte haben das gefunden als Möglichkeit.
So, du hast noch einen schönen kleinen Film mitgebracht. Dein alten Arsch.
Genau, will ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil es ein sehr charmanter Film war. Kann ja Basti mal kurz fragen, hast du von dem Film My Old Ass gehört?
Nein.
Okay, kann man aktuell auf Prime schauen, ist schon eine ganze Weile auf Prime draußen, war aber nie in deutscher Synchro. Die haben sie aber jetzt, habe ich mal zufällig festgestellt, mal nachgesteuert. Also ich war eigentlich schon drauf und dran, den auf Englisch zu gucken und habe dann reingeschaltet und gesehen, gibt's auf Deutsch. Das ist ein ganz kleiner Film in der Hauptrolle Aubrey Plaza. Oder eigentlich nicht Aubrey, nee, anders. Es ist nicht Aubrey Plaza, sondern es geht um ein junges Mädchen im Zentrum der Geschichte, die mit ihren, die wohnt in so einer ziemlich abgelegenen Sumpfgegend, wo die alles quasi mit dem Boot erfahren. Die Eltern haben eine Cranberry-Farm und sie ist drauf und dran, ihre Schule abzuschließen, weil sie dann weggehen will in die Großstadt zum Studieren. Und macht mit ihren besten Freundinnen nochmal so einen kleinen Trip, so einen kleinen Campingtrip. Und die nehmen da Pilze. Und in diesem Pilztrip trifft sie ihr älteres Ich von, ich glaube, 15 Jahren später oder 20 Jahren später. Ich glaube, 15. Und das ältere Ich ist Aubrey Plaza. Und das jüngere Ich, die Schauspielerin kannte ich nicht, die hat auch vorher keine Filme gemacht. Das war eigentlich so das Spielfilmdebüt. Die hat aber in einer Serie mitgespielt, die ich nicht mehr auf dem Schirm habe. Warte mal. Muss ich kurz gucken. Und da muss ich schon mal vorwegnehmen, die fand ich großartig. Also eine ganz tolle junge Schauspielerin, die glaube ich noch, wenn die noch ein paar Rollen kriegt, kann die auch echt gut durchstarten. Macy Stella hat mitgespielt vor allen Dingen bei
Nashville.
Nashville, ja, sagte mir gar nichts. Habe ich noch nie gehört. Auf jeden Fall spielt die Hauptrolle und das macht die großartig. Und sie will natürlich, wenn sie gerade mal ihr älteres Ich treffen kann, natürlich wissen, wie wird mein Leben so verlaufen und geht's mir gut und diese ganzen Fragen, die man da so typisch hat. Und aufgrund, dass es eben dieses Paradoxon gibt, was man aus vielen Filmen kennt, dass wenn man die eigene Zukunft kennt, die verändert und dann verändert sich alles und so Schmetterlingseffekt, bla bla, ist die natürlich relativ schweigsam, um ihrem jüngeren Ich zu verraten, was alles so passieren wird. Sie gibt ihr nur so 2-3 Punkte mit auf den Weg, mach das und mach das bitte nicht. Und dann kommt es eben dazu, dass sie genau an diesen Punkten ist und das eigentlich machen will, was sie nicht machen soll. Und das ist wirklich cool verarbeitet. Das ist halt so ein ganz gutes Coming-of-Age-Ding. Es hat einen ganz coolen, leichten Humor. Es hat ein wahnsinnig schönes Setting, weil so dieses Sumpfland dort einfach eine coole Umgebung ist, um diesen Film zu drehen. Es kommen dann so noch ein paar Familienbeziehungen mit dazu. Und es gibt auch eine wirklich sehr, sehr unkitschige Liebesgeschichte, die das Ganze so ein bisschen zusammenhält, die aber wirklich nicht so Rom-Com-mäßig daherkommt, sondern einfach dort ziemlich gut reinpasst. Es ist also so wirklich so eine perfekte Dramedy. Ist kurzweilig, kann man sich angucken. Die Hauptdarstellerin ist super, deswegen My Old Ass kann ich sehr empfehlen.
Cool, sehr schön.
Ja, du hattest mich ja sowieso schon bei Aubrey Plaza. Ich kannte auch den Film an sich schon und weiß auch, dass sie mitspielt. Ist halt so ein Film, weiß ich nicht. Spricht mich jetzt prinzipiell nicht so an irgendwie.
Gibt aus meiner Sicht keinen Film, keinen Grund, den nicht zu gucken. Also es ist wirklich, der tut keinem weh. Der ist nicht auf so eine irgendwie eine bestimmte Art und Weise so speziell, dass er dich nicht unterhält. Der ist einfach mit 89 Minuten auch einfach keine Minute zu lang.
Ha, jetzt hast du mich, ein kurzer Film, da bin ich am Start.
Siehst du?
Ich wollte auch gerade sagen, das ist heutzutage wirklich so das Verkaufsargument bei mir, zu sagen, hey, der Film ist unter 100 Minuten. Ja, geil.
Dann gib dir mit Steven die Hand.
Also ich will auch nicht sagen per se, dass lange Filme scheiße sind, aber die Überwindung, mich aufs Sofa zu setzen und sagen, so, ich gucke mir heute mal den Brutalisten an, ist halt einfach eher gering. Deswegen gehe ich bei sowas gerne ins Kino, aber ich tue mich da schwer, 4 Stunden dann auf meinem Sofa alleine zu sitzen und
ja. Ich tänzle seit mindestens 1,5-2 Monaten bei Prime um Sterben drumherum. Er soll wahnsinnig gut sein, aber der geht halt über 3 Stunden und ich habe einfach keinen Bock, den anzumachen.
Ja, wenn's die Filme gut ausnutzen, dann sehe ich das ja genauso wie Basti. Sind lange Filme vollkommen okay, nur ich erlebe es halt immer und immer wieder bei vielen, gerade Blockbustern, wo ich mir so denke, warum ist der Film jetzt eigentlich 2,5 Stunden lang? So, also oft sind die Filme halt einfach aufgebläht und das nervt mich halt. Also mach doch einfach einen Film, der all das erzählen will, was er erzählt und das in einer guten Art und Weise und dann ist gut. Davon würde ich mir mehr wünschen.
Ja, obwohl das Gefühl mit dem aufgebläht sein habe ich bei vielen Serien aber auch, dass die auch sehr aufgebläht sind.
Ja, das hat man auch. Ich liebe ja eigentlich Miniserien. Wenn die einfach nur so 6 Folgen haben, dann weißt du eigentlich direkt cool. Wenn die dann schon 8 oder 10 Folgen haben, dann weißt du, ist das mindestens 3, 4, 5 Folgen zu lang. Ja. Das ist oft so. Also das ging mir jetzt zuletzt ganz aktuell bei Untamed so auf Netflix. Also da hättest du einfach einen wirklich knackigen 100 Minuten draus machen können aus der Story. Das hat definitiv nicht 6 Folgen hergegeben.
Mhm. Du dachtest ja noch, es wären 8 gewesen.
Ja, die haben sich, weil sie sich wie 8 angefühlt haben. Das muss man einfach mal sagen. Gut, jetzt haben wir ja einen Basti da, der hat aktuelle Sachen mit dabei. Und zwar aktueller Kinofilm, auch wieder schöne deutsche Übersetzung, weil die irgendwie einfach nicht stimmt. Im Original How to Train Your Dragon, im Deutschen Drachenzähmen leicht gemacht. Mhm. Ist nicht ganz weit weg, aber auch nicht ganz korrekt. Ich hatte, glaube ich, nur das Original gesehen, also nur den ersten Animationsfilm. Der hat mir damals gut gefallen, das weiß ich noch. Und ich frage mich jetzt, braucht man davon ein sogenanntes Remake?
Das Ding ist halt, ich glaube, also dieser Film ist wirklich fantastisch und ich mag auch die Reihe wirklich. Ich schaue das gerne mit meinem Sohn, alle 3 Teile von dieser Originalreihe, ist wirklich toll. Also richtig schön gemacht. Auch das Source Material, alles, diese ganzen Weltraumbums haben die wirklich toll gemacht. Und diese Realverfilmung, hätten die es nicht selber gemacht, hätte es jemand anderes gemacht. Also hat es also der gleiche Regisseur gemacht und hat auch wirklich die meisten Leute von der alten Besetzung wieder mit dazugeholt. Das heißt also, dieser Haut drauf, also der Vater da, wird im Original von Gerard Butler gesprochen. Jetzt wird er von ihm gespielt. Also da sind ganz viele coole Entscheidungen, wo man sagt, okay, da bin ich jetzt mal echt gespannt, wie sie es halt rüberbringen. Und so ein bisschen was von dieser Magie geht natürlich verloren, weil du hast ja trotzdem echte Schauspieler, aber in so einem Fake-CG-Setting halt. Ist aber trotzdem so eine andere... Das hat eine andere Physik. Und dadurch geht so ein bisschen Witz verloren. Weil in einem Animationsfilm entsteht ja auch viel Witz, weil die ja offensichtlich eine andere Physik haben, eine andere Art und Weise, sich zu bewegen. Und jetzt hast du so dieses Echtwelt-Phänomen, wo du dann viele Sachen anzweifelst und dann auf einmal nicht funktionieren. Der Film ist trotzdem gut. Der geht sogar noch 20 Minuten länger, also ein kleines bisschen aufgebauscht, kann man machen, aber gebraucht hätte es nicht, aber es ist trotzdem kein scheiß Film, falls das irgendwie Sinn macht, was ich sage.
Ja, kann ich mir was drunter vorstellen. Das ist ja mit vielen Sachen so, wo man entweder mit Remakes vielleicht generell, aber auch mit Realversionen von Animationsfilmen, das ist immer so ein Ding, ne? Immer dann, wenn du merkst, es ist jetzt nicht nur, dass man das nochmal ausschlachten will, dann hat es schon mal viel Gutes.
In dem Fall muss man aber ganz knallhart sagen, also die Rechte liegen halt klar auf der Hand. Das muss verwertet werden. Da muss entweder ein vierter Teil ran oder ein Prequel, Sequel oder sonst irgendwas. Oder du machst es halt nochmal neu. Und so kannst du die Zielgruppe nochmal erweitern. Du kannst die nächste junge Generation abholen. Und das sind natürlich ganz klar monetäre Interessen, die da in erster Linie stehen, wofür ja irgendwas mit Kultur und Kunst und kommt. Also wenn du mich fragst, der Film reicht schon aus, der kann auch die nächsten 20, 30 Jahre noch überdauern, der Originalfilm, weil der ist halt gut, die Geschichte ist gut, das Drehbuch ist gut und wir gucken uns ja auch Animationsfilme aus den 60ern, 70ern und 80ern gerne noch an, wenn man jetzt an die großen Disney-Klassiker zum Beispiel denkt.
Das stimmt wohl.
Also das scheint
nur noch
ja
mit Disclaimer vorher.
Aber das scheint ja auch eines der besseren Remakes zu sein oder vielleicht sogar das Beste. Also es hat ja wirklich gerade von den Zuschauern extrem gutes Feedback bekommen. Bei der Kritik war es so leicht, ja, also auf jeden Fall im guten Bereich. Und da hat der Film ja schon mal was den ganzen Disney Remakes voraus, ja, weil die werden von mir konsequent einfach komplett gemobbt, bis sie weinend in der Ecke stehen. Ich sag nur Ariel, die Meerjungfrau. Und
die einfach mal 4 von 5 möglichen Plätzen der schlechtesten Filme in seinem Jahr bei dir hatte.
Ja, genau so muss das sein. Ach so, apropos Mobben. Berg, du hast eine Serie mitgebracht.
Wir sind ja, du hast ja gesagt, du hast ja die eine oder andere Folge von uns gehört, Basti, du kennst unsere fantastischen Überleitungen.
Yes. Das ist beruhigend. Ich muss mir nie wieder Gedanken machen, wenn ich mal irgendeine Überleitung verkacke oder so, weil es interessiert am Ende wirklich keinen. Es interessiert keinen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Feedback bekommen, Alter, was habt ihr da für eine krasse Überleitung gemacht?
Was?
Das können nur Podcaster untereinander sich das sagen, aber ansonsten...
Ich kriege jeden Tag 10 Nachrichten, die mir das bescheinigen.
Absolut. Ich will es auch nur ganz kurz fassen. In Folge 108, Nonstop Nuscheln, hat Mo das schon mit großer Begeisterung erzählt. Die Serie Mobland sieht man aktuell nur auf Paramount Plus, ist die aktuelle gangsterlastige Serie von Guy Ritchie. Und wenn wir wissen, was Guy Ritchie kann, dann sind es Gangstergeschichten erzählen. Gibt es zahlreiche großartige Beispiele und das ist wirklich bei mir Anwärter auf die beste Serie des Jahres. Ich habe eine 10 von 10 vergeben. Mobland Staffel 1. Es ist der absolute Knaller. Ich habe das geliebt. Es ist eine geile Story. Es geht im Grunde genommen um zwei rivalisierende große Gangsterfamilien in London. Der einen Familie steht Pierce Brosnan vor, der wirklich so ein absolut schmieriger Typ ist. Großkotzig ohne Ende, aber er ist eigentlich klein mit Hut unter seiner Frau, die eigentlichen Zügel in der Hand hält, gespielt von Helen Mirren, spielt die ein verachtenswertes Miststück, sage ich euch. Und das macht die großartig. Ansonsten, abgesehen davon, durch die Bank weg, fantastische Schauspieler. Und
wer alles zusammenhängt und in fast jeder alles zusammenhält und in fast jeder Szene zu sehen ist, ist Tom Hardy und er ist einfach brillant hier. Er ist hier so brillant. Er ist der Ausputzer der Familie. Der kümmert sich um jeden Scheiß, der passiert. Alles muss er ausbaden und das macht er mit einer stoischen Ruhe, Gelassenheit und Souveränität. Das ist der absolute Wahnsinn. Die Story ist geil. Dieses Ränkespiel zwischen Intrigen und der verrät den und da gibt's Geheimnisse. Das ist zwar leicht konstruiert, klar, aber nie abstrus und es ist so fesselnd. Und du hast eine, wirklich immer wieder Stellen, wo du denkst, was? Habe ich nicht kommen sehen. Also es macht nur Spaß. Die Schauspieler sind geil. Das ist auch wirklich deftig. Also wenn es zur Sache geht, geht's wirklich blutig zur Sache. Und es ist super cool, es ist durchgestylt, es sieht fantastisch aus, es ist wirklich vollgeschmissen mit geilen Schauspielern. Wir werden am Ende des Jahres sicherlich nochmal drüber reden. Wollte ich nur sagen, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, versucht da ranzukommen. Dafür lohnt sich absolut ein Probemonat bei Paramount Plus. Einfach um diese Miniserie zu sehen, die ist großartig. Sie wird weitergehen, aber die Story der ersten Staffel ist abgeschlossen. Das kann man wirklich ganz entspannt gucken, ohne dass man danach ein Gefühl hat von, oh, jetzt lasst ihr mich aber hängen. Man hat nur das Gefühl, geil, es kommt noch eine Staffel, freue ich mich drauf.
Okay.
Mobland. Unbedingt. Ja,
Basti, du siehst ein bisschen kritisch aus, oder kannst du das nicht so richtig glauben, oder wie können wir das deuten?
Der Guy Ritchie, der hat mich in den 2010ern komplett verloren. Ich habe da nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Ich glaube, ich habe irgendwann mal an einer Stelle habe ich gesagt, das ist der britische Michael Bay. Da kann er machen, was er will. Das ist halt immer die gleiche Soße. Wenn du sagst, dass es gut ist, dann gucke ich da gerne mal rein. Aber ich möchte es fast kaum glauben. Ich kann es kaum glauben. Ich glaube, die letzte gute Gangster-Serie, die ich gesehen habe, die so ein bisschen so Bezug hat zu Jahrhundertwende oder so, war Peaky Blinders. Die fand ich tatsächlich ganz gut. Die war stark, aber Guy Ritchie, ich weiß nicht. Du hast gerade so ein paar Triggerpunkte gesagt, zum Beispiel Tom Hardy, da darf ja in keinen Guy Ritchie-Film fehlen. Ich habe mich auch ein bisschen übersehen an denen, also das macht es natürlich jetzt auch nicht besser.
Ich habe nämlich auch, es gibt gute Sachen von Tom Hardy, aber ich muss jedes Mal sagen, weiß ich nicht, bin ich nicht begeistert. Hier hat er mich komplett begeistert, von vorne bis hinten. Absolut fantastisch.
Also der kann definitiv was. Also das gehe ich mit, aber bei vielen, auch gerade bei den Guy Ritchie-Filmen, ich glaube, das war der letzte, wo der so einen Doppelgänger hatte, wo es zwei Brüder gab, wo der Zwillinge war irgendwie.
War der von Guy Ritchie, Legend?
Dächte, war das nicht der sogar?
Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, oder mal?
Mach mal den Live-Faktencheck.
Live-Faktencheck? Nee, der ist von Brian Helgeland.
Da verwechsel ich den auf jeden Fall mit dem anderen Film, der da auch
kein Guy Ritchie rauskommt. Nee, deswegen sage ich auch, ich glaube, Tom Hardy war gar nicht so viel in Guy Ritchie-Filmen. Weil auch bei The Gentleman war es nicht Tom Hardy, sondern Charlie Hunnam. Die sehen sich schon ein bisschen ähnlich, so vom Typ her. Kann man verzeihen. Also Tom Hardy, ja. Also zum Beispiel Legend mochte ich auch gar nicht. Mit ihm. Mhm. Überhaupt nicht. Und ich habe ihn nicht gesehen, weil Mo hat den hier so in der Luft zerrissen, diesen Al Capone-Film mit ihm.
Gotti? Al Capone, der hieß richtig Al Capone, der, ne?
Ja, genau. Den fand Mo richtig scheiße. Da habe ich mir gedacht, nee, dann schenkst du dir den gleich. Deswegen, das waren so die letzten. Und Havoc war jetzt auf Netflix, dieser Actionfilm, der war ja auch ziemlich hohl. Der war ganz unterhaltsam, aber war schon doof. Und da war Tom Hardy auch so mittel. Also das waren alles so Sachen, wo ich den verloren habe. Aber er wird natürlich immer ein großer Platz in meinem Herzen wird Mad Max sein. Road ist einfach Tom Hardy, das ist einfach brillant.
Und Brosnan. Bronson.
Den habe ich zum Beispiel nie gesehen. Da muss ich mal noch ran. Aber das ist so ein Tom Hardy-Ding gewesen, wo ich gesagt habe, jo. Und dann hat er mich jetzt wieder neugierig gemacht, damals mit The Bike Riders. Den fand Mo auch übrigens total bescheuert, aber da fand ich Tom Hardy brillant in dem Film.
Ja, das hat auf diesen stoischen, sehr gewaltbereiten Typen abonniert.
Ja, das stimmt wohl. Typecasting ist nun mal auch ein Ding, aber das kann auch gut und schlecht sein. Wenn die Rolle passt, dann funktioniert das ja auch.
Obwohl die Rolle bei Peaky Blinders, die er da hatte, da will ich nicht zu viel spoilern, die war natürlich wiederum sehr remarkable, vor allen Dingen sein, was der mit seinen Akzenten da halt machen kann. Ich dachte, der kriegt immer nur diesen furchtbaren schottischen Akzent hin, aber nein, da kann er halt nur ein bisschen mehr.
Na da.
Ja, Berg, du hast ja jetzt hier von rivalisierenden Gangsterbanden gesprochen. Also ich finde, da sind wir auch gar nicht so weit von Konklave entfernt. Ja, es sind zwar keine Gangsterbanden, aber ich sag mal, Rivalen gibt's dort auf jeden Fall auch. Mhm. Und da wird auch mit harten Bandagen gekämpft um die Wahl des neuen Papstes. War ja auch bis vor kurzem tatsächlich ja sehr aktuell mit dem neuen Papst, den wir jetzt haben. Nicht mein Papst.
Ja, ich kann natürlich ergänzend dazu sagen, wir haben vor einiger Zeit über Konklave schon mal gesprochen, ist ja auch jetzt schon ein Stück was älter. Es war in Folge 87 Bock auf Sexgematsche.
Da passt er auf jeden Fall gut rein in den Titel. Ich habe damals gesagt, dass der Film mich absolut komplett kalt lässt und mich gar nicht interessiert. Das hat sich irgendwie schon geändert. Also vor allem habe ich halt damals von euch ja auch viel Positives mitgenommen, durch die Oscars und auch die Kritiken, die guten, die er bekommen hat, habe ich dann schon Interesse gehabt. Und dadurch, dass man ihn jetzt auf Wow gerade sehen kann, dachte ich mir, gebe ich mir das mal, weil ich ja halt auch so kammerspielartige Filme durchaus mag. Und ich muss sagen, ich fand ihn insgesamt wirklich gut. Er sieht fantastisch aus. Und er hat absolut fantastische Schauspieler, also da kann man dem Film absolut gar nichts anlasten. Und ich finde halt auch dieses Hin und Her und mit Wahldurchgang und dann verliert der eine Stimme und so weiter. All das, was ihr gesagt habt, das finde ich alles super, bis zum letzten Drittel des Films. Da verliert er mich vor allem mit dem Endtwist eigentlich komplett, nicht weil ich die Aussage nicht unterstütze, ganz im Gegenteil, sondern weil das einfach überhaupt nicht stringent in die Story und die Charaktere passt. Ich finde das völlig oben drüber. Ich finde gerade dieser Punkt, wo der ganze Film für mich kippt, also ist da, wo die da in ihrem Petersdom Privatkinosaal sitzen und da miteinander diskutieren und dann eine der wichtigen Personen dann aufsteht und hier sein flammendes Plädoyer hält. Da dachte ich, oh, okay, geil, hat mir gefallen die Szene, fand ich gut, aber ich finde, alles, was daraus folgt, ist halt falsch. Das hat für mich hinten raus den Film tatsächlich ein Stück weit kaputt gemacht und das fand ich sehr schade.
Basti, okay. Wie siehst du das?
Also bei solchen Sachen, wenn das Drehbuch sich entscheidet, jetzt bestimmte Pfade und Wege zu gehen, da bin ich mittlerweile sehr milde geworden, weil ich bin ja nicht derjenige, der das Ding halt gemacht hat. Jemand anderes hatte da seine Ideen, seine Vision und die muss er mir nur rüberbringen. Das hat der Film schlussendlich schon geschafft. Also ich weiß, was der Film machen wollte mit dem Ende und ja, ich sehe das auch ein bisschen ähnlich wie du. Das Ende fühlte sich aufgesetzt an. Ich verstehe aber schon die Message und ich verstehe auch, dass viele Leute ins Kino gehen, die diese Message vielleicht auch einfach mal wirklich hören sollten und müssten und das es eben halt auch getan haben. Mhm. Und der Film ist aber handwerklich so gut gemacht. Der nimmt sich von Anfang an mit an die Hand. Der Regisseur hier, der ja auch im Westen nichts Neues gemacht hat, der ist wirklich, ist ganz fantastisch und dieses durch diesen Film führen in bester Hitchcock-Manier, das habe ich selten so gut gesehen. Der sieht gut aus, der hört sich auch gut an. Ich habe sogar auch in der deutschen Synchro genossen, war ich ja auch im Nuro-Kino, da konnten wir leider nur in Synchro sehen, aber dafür eben halt Udo Schenk mal wieder gehört. Und also ganz toll. Und ja, das Drehbuch ist auch toll. Also gerade dialogbuchseitig muss man wirklich sagen, das ist schon sehr nah am Meisterwerk. Allerdings ist natürlich jetzt das Drehbuch, also die Geschichte, der Plot, da sehe ich schon wirklich so die ganzen Schwachpunkte, trotzdem aber sehr gut gemacht. Und ich würde wirklich sagen, es ist ein sehr guter Film, aber da fehlt noch ein bisschen was.
Es ist ja sicherlich auch nicht einfach, so ein Werk zu adaptieren. Ich meine, wir reden ja von einem Roman. Ja, und dann aus einem Roman eben so einen dialoglastigen Film rauszuzitieren und halt wirklich dann in seiner gekürzten Form auch in den Film zu gießen, ist ja schon mal eine Aufgabe. Aber ich finde eben auch, dass das auf so eine gute, nicht überfordernde Art und Weise stattfindet. Weil es ist ja schon, man setzt sich mit sehr schweren Themen auseinander. Es sind sehr anspruchsvolle Dialoge ja auch am Ende, weil es auch um viel geht. Und das, finde ich, ist aber trotzdem nicht so super anstrengend, sondern du kannst es schon einer breiteren Masse präsentieren. Und das finde ich eben da sehr gelungen dran. Und ich finde, das Problem ist halt die Scheu wahrscheinlich für viele Menschen. Viele denken, hier Konklave, Papstwahl und so, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und das ist so, was du dann am Ende kriegst. Ich finde, der Vergleich ist ähnlich wie damals House of Cards. Haben ja auch viele gesagt, oh, eine Serie über hier Politik in den USA, ach komm, hau mir ab und so. Mhm. Und dann haben das alle geguckt und fanden das halt super geil, weil das halt einfach so entertaining und im besten Sinne mainstreamisch rübergebracht wird, dass du halt auch mitfieberst und dass es spannend ist und dass du eben nicht nur dieses staubtrockene Thema hast, sondern auch das alles ein bisschen mit Würze erzählst. Und das kann Konklave sehr gut, finde ich auch.
Du kannst halt Mäusen spielen, wollte ich noch hinzufügen. Ja, also du kannst wirklich stimmt. in diese Welt mal mit abtauchen, gucken, wie sieht es da eigentlich auch aus.
Ja. Und damals ging es mir aber auch so, also das ist so in der Folge von damals, als wir drüber gesprochen haben, das ging mir ähnlich, dass ich so mit meinen Gefühlen nach dem Ende nicht so richtig wusste, wohin und ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Und dann ging es bei mir auch in so eine Richtung, ja, ich wäge ab, so richtig gefallen, persönlich hat es mir nicht, aber ich verstehe auch, wo es hin will und das schwingt alles so ein bisschen mit. Das war damals auch die Diskussion, die wir hatten. Und aber wenn der Film das auslösen kann, finde ich, dann macht er eben auch einfach wahnsinnig viel richtig.
Hm. Genau.
Also wir sind da, glaube ich, nicht weit auseinander. Das klang jetzt vielleicht bei mir irgendwie kritischer, als es am Ende ist. Ich fand den insgesamt halt auch durch die ganzen positiven Sachen, die jetzt insgesamt von allen genannt wurden, fand ich den halt auch wirklich überragend gut. Es ist halt nur halt das Ende, was mir da so ein bisschen Wasser in den Wein gießt.
Ja, ja, wie dieser schöne Witz hier. Da kommt Jesus mit seinen Jüngern ins Lokal. Und setzt sich so hin und dann sagt der Kellner, was wollen Sie? Und Jesus so guckt so lächelnd zu seinen Kumpeln und sagt, wir hätten hier gerne 13 Wasser.
Ach, Berg. Ja,
ist bei euch nicht so angekommen. Okay, nee, schade. Nee,
ich kannte ihn halt schon.
Ja. Ja, ich überlege gerade, ob man irgendwie von Konklave, Wein irgendwie zu Alien Earth kommt, aber ich glaube, das wird schwierig. Also da bin selbst ich als Überleitungsmeister ein bisschen überfordert, muss ich gestehen. Wohl wahr.
Also der Jesus musste am Kreuz leiden und viele Menschen mussten auch in diesem Film leiden oder in dieser Serie leiden.
Ja, definitiv.
Direkt vom Besten gelernt und angewendet.
So sieht's aus. Es ist auch der Elefant jetzt im Raum, Alien Earth. Als wir hier in unserer Podcast-Redaktion sozusagen gesessen haben und geplant haben, dass du zu Gast kommst, meinte auch Sandro von uns, ja, aber das liegt ja nahe, dass ihr über Alien Earth zumindest mal den Ersteindruck besprecht und dass wir uns dann definitiv zusammensetzen, wenn das durch ist, und da zusammen nochmal drüber reden, einfach aufgrund eurer Namenswahl. Selbstverständlich. Und du hast natürlich nicht enttäuscht. Gleich das Erste, mit was ich dich gefragt habe, war, hast du Alien Earth schon reingeguckt? Du hast ja gesagt, ich auch. Das heißt, wir können mal ganz kurz unseren Ersteindruck vermitteln. Und was für dich vielleicht interessant ist, mein Bezug zu Alien prinzipiell. Mhm. Ich weiß nicht, hast du unser Special gehört? Zu Alien?
Ich bin nicht durch mit eurem kompletten Backlog und das habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört, deswegen erzähl mal.
Okay, also Sandro und ich, wir haben uns mal hingesetzt, ein Special gemacht, das war gar nicht so lange her, ich glaube, war sogar letztes Jahr, und das lag einfach daran, ich habe die Reihe nie gesehen. Ich habe irgendwann mal Anno irgendwas, mal so einen halben Anfang von dem ersten Teil im Fernsehen irgendwo gesehen nachts. Und das hat mich nicht so gehuckt oder war müde oder das ist so lange her, ich kann mich nicht mal mehr dran erinnern. Und dann habe ich das halt komplett links liegen lassen und dann erst, meine erste richtige Berührung danach war Prometheus, als er ins Kino kam. Mhm. Und das wurde ja auch so vermarktet und ist ja auch so ein bisschen so, es hat bedingt mit den alten Filmen zu tun, aber der steht halt komplett für sich oder startet für sich ja was Neues. Dann habe ich den geguckt und mochte den extrem gerne und habe aber trotzdem dann nie angefangen, die alten zu gucken. Und irgendwann kam es dazu, dass ich mal dachte, ach, jetzt hätte ich mal Lust und habe mich zu Hause hingesetzt, ohne meine reizende Sofabegleitung. Meine Frau, die ja im Prinzip alles ja auch guckt, was ich gucke, weil die mag ja so Horror nicht und Monsterfilme nicht und Science Fiction nicht. Und das ist ja im Prinzip alles davon. Und da habe ich gesagt, okay, ich gucke es einfach alleine und war so begeistert von dem ersten Teil, dass ich echt angefixt war. Und dann ist mit der Begeisterung nichts geworden, weil ich einfach nicht weitergeguckt habe. Und dann kam das Thema eigentlich wieder auf, als Alien Romulus angekündigt wurde. Und dann meinte Sandro, naja, komm, dann lass uns doch mal da richtig eintauchen. Habe ich gesagt, ja, habe ich Bock drauf. Und habe den ersten nochmal angefangen mit meiner Frau zusammen, die überraschenderweise komplett begeistert war von dem ersten Teil, was ich nie vermutet hätte. Und dann haben wir die komplette Reihe geguckt. Und seitdem bin ich wahnsinnig begeisterter Alien-Fan geworden. Ich mochte das alles. Auch die nicht guten mag ich trotzdem. Also die haben alle irgendwie was. Mhm. Und deswegen war es eine wahnsinnig schöne Ankündigung, dass eine Serie kommen wird von dem Macher von Fargo, was meine absolute Lieblingsserie ja ist. Deswegen Alien Earth. Ich war heiß.
Stark. Ja, krass, ich wusste gar nicht, dass du es wirklich erst so spät gesehen hast.
Ja.
Ich habe das ja wirklich damals noch im Fernsehen noch aufgenommen. ZDF, Montagskino noch aufgenommen, noch auf VHS und dann am nächsten Morgen hatte ich Bauchschmerzen. Mama, ich kann dich nicht schulen, ich habe Bauchschmerzen und dann alle auf Arbeit und ich zack, Videokassette rein und Alien geguckt.
Geil. Das sind die Storys.
Bei mir war es Alien 2 damals in der Grundschule bei einem Kumpel, auch auf VHS zusammen gesehen und auf jeden Fall nachhaltig davon verstört worden, wie zum Schluss hier der humanoide Roboter, fällt der Name gerade nicht ein. Bishop, genau, wie Bishop da zerteilt wird zum Schluss. Das hatte ich, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Bei mir ist dann aber tatsächlich trotz dieses frühen Ereignisses da nicht so eine wirkliche Liebe draus geworden. Ich habe irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit auch noch mal Alien 2 gesehen. Ich habe irgendwann mal Alien 4 gesehen. Ich habe jetzt Alien Romulus gesehen und Prometheus und das war's tatsächlich. Also bei mir ist noch ein bisschen was offen. Und bin jetzt gespannt. Ist ein
Flickenteppich.
Ja, ist ein Flickenteppich. Das kommt noch dazu. Das ist nicht so wirklich stringent, was ich da gemacht habe. Aber ich bin jetzt trotzdem so ein bisschen gespannt, was ihr zu Alien Earth erzählt, weil ich fand die Trailer hervorragend.
Ja. Basti, fang mal an.
Also ich habe keine Trailer, ich habe nichts gesehen. Ich weiß nur, dass es die Serie gab. Ich bin grundsätzlich erstmal immer so grundskeptisch, weil das ist tatsächlich, kann man schon mal jetzt sagen, das Alien-Franchise, wenn man das so nennen will, ist schon von der Qualität her wirklich am konsistentesten. Also wirklich das, wo man wirklich sagen kann, gegen andere Sachen verglichen, kriegst du hier immer was. Da gibt es auf jeden Fall immer Value for Money. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig und Ersteindruck war, also sieht erstmal gut aus. Es macht auf jeden Fall was Neues. Das finde ich auch sehr gut. Ich finde die Prämisse auch sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt hier schon vorweg sagen können, aber die Prämisse ist tatsächlich ganz cool.
Ja, und, das können wir schon erzählen, ja.
Genau, also dass es eben halt nicht nur die Androiden gibt, sondern da gibt es eben auch noch die, die Humanoiden und die
Synthetics,
genau. Und dann hast du da mittendrin noch ein paar Menschen und ein paar Xenomorphs. Und dann hast du sozusagen fünf mehr oder weniger gefährliche Spezies, die jetzt auf der Erde dann wahrscheinlich den einen oder anderen Konflikt haben werden. Und das muss natürlich in der ersten Folge alles aufgemacht werden. Und da ist tatsächlich mein erster Kritikpunkt, diese Anfangsszene in dem Raumschiff, die selbstverständlich angelehnt ist an den ersten Teil. Ich hätte mir das einfach eine fucking Dreiviertelstunde reingezogen, weil ich einfach diese Welt nochmal atmen wollte. Die hatten das echt schön gemacht. Ja. Also war ganz fantastisch.
Mhm. Das war auch so mein Eindruck, ne? Ich dachte mir, ach geil, wie retro und wie authentisch ist das denn? Ganz, ganz große, sehr, sehr gut gemachte Verbeugung vor Alien 1. Mhm. Und dann passiert eben wahnsinnig viel, das stimmt. Also es wirkt überladen. Das ist, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, weil ich mir denke, klar, die haben ein bisschen was vor, die müssen auch ein bisschen was erzählen und machen deswegen auch verschiedene Story-Arcs auf. Ne, der eine Arc ist ja im Grunde genommen, dass dieses Schiff, was wir direkt am Anfang sehen, ist einfach ein Weyland-Yutani-Schiff, was verschiedene Lebendware gelagert hat sozusagen und zurückkehrt und dann die Kontrolle verliert und auf der Erde abstürzt. Deswegen Alien Earth. Wir haben dann also Xenomorph plus Facehugger und andere noch nicht gekannte Tierchen. Die da alle in so kleinen Lagerboxen in dem Raumschiff sind und dann beim Aufprall zerbrechen und dann eben dort frei rumlaufen. Das ist ja der eine Teil der Geschichte. Und der andere Teil, dass eben die Welt aufgeteilt ist zwischen nicht mehr Ländern, sondern Firmen. Also es gibt im Grunde genommen fünf Großmächte, die Großkonzerne sind, die verschiedene Interessen haben. Die einen, wie du schon erwähnt hast, gehen auf diese Synthetik-Technologie, die anderen auf Humanoiden-Technologie und was es da eben so alles gibt. Und dann sehen wir eben parallel der eine ziemlich junge Firmenzweig da, der sich damit beschäftigt, das Bewusstsein eines Menschen in einen künstlichen Körper zu verpflanzen. Und das passiert anhand von todkranken Kindern. Die haben also Kinder, die irgendwelche unheilbaren Krankheiten haben, bauen denen synthetische Körper und verpflanzen deren Geist in diese Körper. Finde ich immer ein geiles Thema bei Science Fiction. Also alles, was so mit Humanoiden oder künstlicher Intelligenz oder eine Kombination aus beiden ist, finde ich immer geil. Und das ist halt echt spannend. Also das finde ich wirklich cool. Und das macht hier auch Spaß. Und wie dann die Stränge schon so langsam zusammengeführt werden, ist auch cool. Ich habe tatsächlich schon beide Folgen gesehen, du nur die erste, ne?
Ich habe die erste gesehen, ja.
Genau, ich habe schon beide gesehen, kann jetzt nicht mehr genau auseinanderhalten, was schon in der ersten passiert und was in der zweiten kommt. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, was mich überrascht hat, was ich auch ziemlich geil finde, ist, es ist wahnsinnig deftig. Also was dort an Geschnetzel und an Gemetzel abgeht, ist schon urblutig. Das ist schon krass.
Das muss dann in der zweiten Folge passieren.
Also da passiert einiges.
Okay.
Das kann ich auf jeden Fall sagen. Die ersten beiden Folgen sind sehr, sehr actiongeladen. Und was ich sehr, sehr mochte, ist, man wusste ja nicht, was genau passiert, wenn wir auf das Setting Erde gehen. Aber sie schaffen es natürlich, das typische Alien-Gefühl noch lange aufrecht zu erhalten, dadurch, dass ja viele Szenen in dem abgestürzten Raumschiff spielen.
Ja.
Und das fand ich erstmal einen guten Move, das Vertraute noch ein bisschen zu erhalten dadurch. Also das mochte ich gerne.
Ich fand aber auch, dass die Erde aufgeteilt ist in diese fünf Großmächte, also in die Milliardärsfirmen sozusagen. Besorgniserregend nah an unserer aktuellen Realität, wo wir so vor so einem Sprung sind eben halt, dass das gar nicht so weit mehr weg sein könnte, sowas. Und dieses dystopische, bedrückende Gefühl dann eben halt auch mit der Totalüberwachung dann auch da noch mit reinspielt. Fand ich tatsächlich auch nochmal so einen coolen Layer, nochmal extra. Beim Casting bin ich mir nicht so ganz schlüssig. Da muss ich echt nochmal zwei, drei Folgen schauen, bis ich da wirklich so ein komplettes Bild habe.
Jetzt ist sehr unbekannte Gesichter in den Hauptrollen, ne? Einfach.
Ja, das stört mich tatsächlich nicht. Es ist eher so dieses, wir haben natürlich immer wieder ganz viele normschöne Menschen haben wir natürlich da, was mich persönlich stört. Ich will Charaktergesichter sehen. Das ist ja auch eins, was den zweiten Teil so cool ausgemacht hat. Auch beim dritten Teil auf diesem Gefängnisplaneten. Charaktergesichter, die können eben halt die Story ganz anders rüberbringen. Ich gucke denen ins Gesicht, ich sehe die Furchen, ich sehe die, ne, und jetzt hast du halt junge, hübsche Modelgesichter und das ist dann immer so ein, ich denke so wie, okay, dann musst du mich aber jetzt mit deinem Acting aber auch wirklich gut abholen. Und dazu brauchen sie aber erstmal einen guten Aufbau, deswegen musst du immer zwei, drei Folgen warten, um gucken, okay, was kommt jetzt?
Ja, genau. Und als letzten Punkt würde ich jetzt einfach nur, ohne dass, also dass wir jetzt wirklich zu viel verraten, sagen, ich bin gespannt, wo es hinläuft, weil ich sag mal so, ich habe noch nicht die Handschrift von Noah Hawley gesehen. Also so vom Telling her und vom Pacing. Da hast du ja schon andere Dimensionen bei Fargo zum Beispiel, einfach in der Art, wie Folgen sind. Also da kann ja auch mal die nächste Folge komplett anders sein und ich glaube, das wird hier passieren. Ich glaube, die haben begonnen mit einer Doppelfolge, die sie veröffentlichen und diese beiden Folgen sind schon sehr actiongeladen und da geht's schon gut zur Sache und ich glaube, die werden den Ton jetzt mit den nächsten Folgen ändern. Da werden Folgen drin vorkommen, denke ich, die komplett ruhig sind, die sich vielleicht nur auf zwei Charaktere irgendwie beschränken oder irgend sowas, das erwarte ich jetzt eigentlich vom Fortlauf. Und ich glaube, dass sich dann wirklich erst so zum Ende der Staffel so ein Bild zusammensetzt, was wir hier eigentlich bekommen. Ich glaube nicht, dass die ersten beiden Folgen stellvertretend dafür stehen, wie das dann alles sein wird.
Okay, da bin ich sehr gespannt, weil ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob Walter Hill und Dan O'Bannon da wieder noch mit drin, in Ronald Shusett noch mit drin stecken, weil die haben da immer super krass in die Serie reingeredet und haben gesagt, da geht die Fahrrichtung hin. Wenn der Narrenfreiheit hat, sehe ich da gutes Potenzial, dass da tatsächlich das wirklich echt ein bisschen breiter ist und nicht so in so einem Korsett gedrückt ist, aber das werden wir dann sehen.
Ja, und dann sprechen wir auf jeden Fall drüber, treffen wir uns hier dazu wieder.
Schön, freue ich mich, bin ich sehr geil. Gerne da.
Super. Freut sich auch Sandro, den holen wir damit dazu, der ist großer Alien-Fan.
Stark.
Und ich muss sagen, dass das Setup, also die Story, die sie sich dort anscheinend ausgedacht haben, das spricht mich komplett an. Also ich finde das, da haben sie sich eine gute, interessante Prämisse ausgedacht, die ja das Alien-Franchise anscheinend nochmal gut erweitern kann. Also da bin ich auch gespannt und denke, dass ich da auch mal reingucken werde. Ich muss dann halt nur schauen, weil zurzeit habe ich ja kein Disney Plus. Ich werde das irgendwie koppeln mit wahrscheinlich The Bear und ich glaube noch irgendeiner anderen Serie, die ich gucken wollte, dann muss man einen Disney Plus Monat ran, wo alles, ja, wo alles weggebinged wird.
Weil auch dieses Kräftegefüge ist sehr interessant, denn dieses Raumschiff ist von Weyland-Yutani und stürzt aber nicht im Gebiet von Weyland-Yutani ab, sodass es dann eben dieses Kräftemessen gibt und dass quasi sich derjenige, dem das Land gehört, wo das Raumschiff abstürzt, dieser Konzernboss will sich natürlich alles von den Geheimnissen und Technologien und so unter den Nagel reißen, was in den abgestürzten Schiff so abgeht.
Es ist aber auch ziemlich cool plotseitig gemacht, dass du diese alte Technik, die ja in der Zukunft dann landet in einem Gebiet, wo offensichtlich ganz andere Technik eingesetzt wird, die nicht so retro ist. Das heißt also, du merkst sozusagen, welcher Konzern welche Technik etabliert hat. So ein bisschen so dieses, wir haben hier Windows, wir haben hier Linux, wir haben hier Mac, ne? Und das finde ich, das finde ich tatsächlich ziemlich cool erklärt, wie sie es hier machen.
Ja. Wir freuen uns. Mhm. Steven.
Also bei dem, was ich jetzt mit habe, da werden so viel Drogen konsumiert, dass ich mich nicht darüber gewundert hätte, wenn da auch noch ein Alien aufgetaucht wäre.
Oder das ältere Ich von den jeweiligen Protagonisten.
Ja, oder das wäre auch möglich und das würde auch deutlich besser in die Story passen als ein Alien. Nine Perfect Strangers Staffel 2 habe ich jetzt geschaut. Ich war ja von der ersten Staffel, die ich noch gar nicht vor allzu langer Zeit erst gesehen hatte, sehr begeistert. Ich sag's dir auch
gleich, wann das war.
Ja,
das war
natürlich,
nämlich in Folge 100, 106 Popcorn aus dem Kinderschädel. Hast du das angesprochen?
Da habe ich darüber gesprochen. Ich bin ja kein großer Nicole Kidman-Fan, aber die erste Staffel, die fand ich wirklich super. Sie spielt dort eine russische Therapeutin, Mascha Dmitrichenko, die ein Retreat leitet. In der ersten Staffel war das Tranquillum, das war so halt ländlich, in einer schönen Landschaft und das war ein total cooles Setting und die Schauspieler haben mir in der ersten Staffel sehr gut gefallen. Da ging es ja darum, dass sie mit halluzinogenen Drogen versucht, Leute zu therapieren. Und man weiß halt nicht so richtig, weil sie auch sehr manipulativ am Werk ist, was so wirklich ihr Ziel dahinter ist. Will sie den Menschen helfen oder nicht? Und gegen Ende der ersten Staffel weiß man das dann halt, wie sie so drauf ist und wie ihr Charakter tickt. Und ursprünglich war auch nur diese eine Staffel angedacht. Und die zweite, die ist dann erst geschrieben worden, als die erste anscheinend ein Erfolg geworden ist. Und das merkt man dummerweise auch so ein bisschen. Also die versuchen jetzt irgendwie im Grunde genommen das Gleiche nochmal, nur in einem anderen Setting. Das Ganze spielt jetzt in den österreichischen Alpen, was prinzipiell erstmal nach einem coolen Setting klingt. Aber irgendwie sprang der Funke sehr lang nicht über wie bei der ersten Staffel, weil die hat mich von Anfang an halt mitgenommen und vor allem die anderen Schauspieler, die in der ersten Staffel noch mit am Start waren, waren halt total mein Ding. Also Melissa McCarthy war dort super, Michael Shannon sowieso und Bobby Cannavale hatte auch eine super Rolle. Allein dadurch hatte die erste Staffel bei mir halt definitiv einen Stein im Brett. Da hat's die zweite deutlich schwerer, weil ich die Schauspieler und auch die Charaktere und deren Probleme nicht so toll fand wie aus der ersten Staffel. Annie Murphy spielt ja mit, die ich natürlich seit Schitt's Creek total liebe, aber irgendwie springt auch da der Funke nicht über. Aber Staffel 2 hat einen, und für dieses Wortspiel habe ich Wochen an meinem Schreibtisch gesessen, hat einen absoluten starken Faktor, und zwar Mark Strong. Ein Applaus
wow,
bitte.
Wow.
Super, oder?
Nicht schlecht. Habe ich deine Erlaubnis, beeindruckt zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Also auch bitte länger als 30 Sekunden, weil der Gag ist es wert. Also Mark Strong spielt hier so einen, ja, gar nicht mal so exzentrischen Billionär, der halt mehrere Firmen hat und mit seinem Sohn dort in diesem Retreat ist und von ihr so ein bisschen dorthin gelockt wird, weil er mit ihr eine Vergangenheit hat. Und das am Ende dreht sich halt im Grunde genommen alles um deren Beziehungen zueinander und auch alle anderen Teilnehmer, die dort sind, hat sie ausgesucht, weil die auch durch ihre Vergangenheit mit ihr und ihm verbunden sind. Und das alles entspinnt sich halt über diese zweite Staffel und wird am Ende in so einer Art Salonszene dann auch aufgeklärt. Und Das fand ich ganz charmant, weil dann ab der zweiten Hälfte das halt wirklich für mich an Fahrt aufgenommen hat und vor allem Mark Strong das Ding komplett dominiert. Also der ist absolut perfekt in dieser Rolle, weil er auch so ein bisschen down to earth spielt. Also er spielt nicht so einen absolut überdrehten mega Bösewicht-Billionär, sondern er wird dort halt mit Dingen konfrontiert, die auch viele Billionäre, auf denen er wahrscheinlich basiert, wie Elon Musk oder Jeff Bezos, die eigentlich bestimmte Wesenszüge haben oder Dinge machen, die macht er auch und er muss sich dann so ein bisschen dagegen verteidigen und das ist aber alles relativ realistisch gehalten und das dann verbunden mit diesen Drogentrips, die sie den Leuten halt induziert, das macht schon auch wieder Spaß. Aber am Ende habe ich so gedacht, ja, man merkt, dass es hinten rangeklatscht war und es fehlt so ein bisschen dieser Kick, den die erste Staffel mitgebracht hat und auch die insgesamt besseren Schauspieler. Deshalb war ich auf relativ hohem Niveau enttäuscht, aber ich glaube, wer die erste Staffel gut findet, der kann sich die auch geben. Es bleibt dann auch ein bisschen offen hinten raus, also es kann durchaus auch noch weitergehen. Das Ende fand ich auch nicht so geil, aber ja, also viel Gutes, vieles, was ich auch bemängle und deshalb ist es so ein zweischneidiges Schwert.
Ja, du hast ja am Ende der ersten Staffel schon gesagt, ja gut, jetzt kommt es ein bisschen auf die zweite an, was so draus wird, aber es klingt so insgesamt als Gesamtkonglomerat dann doch so ein bisschen durchwachsen, ne?
Ja, und vor allem dadurch, dass das in den österreichischen Alpen spielt, hat sie so ein Kompagnon an ihrer Seite, der halt so einen österreichischen Akzent hat. Und das finde ich immer ganz schwierig, wenn das synchronisiert wird. Ah. Also das wirkt einfach nicht. Das ist, finde ich, immer so leicht unfreiwillig komisch manchmal.
Ja. Wie ist es in O-Ton eigentlich?
Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt in der Variante nicht ausprobiert, weil wenn ich mit meiner Frau gucke, dann ist O-Ton verboten.
Oh nein.
Ja. Das ist bei mir auch so. Aber ich bin auch einfach kein O-Ton-Gucker tatsächlich, weil es eben auch aufgrund dessen ist, dass es mir am meisten Spaß macht, wenn wir halt Sachen zusammen gucken und sie das auch nicht so gerne mag, einfach. Und ich dann, glaube ich, einfach charakterlich so, ich krieg eine Macke, wenn ich das Gefühl habe, dass ich 100% von all dem verstehe, was gesagt wird. Ich kann gut genug Englisch, um immer den Sinn zu erkennen und auch folgen zu können. Aber ich habe dann trotzdem immer mal das Gefühl, jetzt fehlt mir vielleicht eine wichtige Information. Vielleicht war sie aber auch nicht wichtig. Aber genau dieser Konflikt im Kopf macht mich irre.
Ach so, denn ich mache das gerne mit Omu dann halt einfach. Aber ich habe mir tatsächlich einfach durch O-Ton schauen einfach Star Trek nochmal für mich erschlossen. Ich hatte immer Probleme mit Next Generation und Deep Space Nine. Und wir haben einen Rewatch gemacht und wir hatten wahnsinnig viel Spaß mit einfach Sir Patrick Stewart zum Beispiel, der dann halt einfach Dinge mit seiner Stimme macht. Das ist halt einfach toll. Und das geht in der Synchro leider unter und er hatte leider Gottes ja auch zwei Stimmen. Also so ein tolles Beispiel. Und ja.
Gibt's.
Ich mag trotzdem Synchro, also Gerd Günther Hoffmann oder wie ich vorhin erwähnt habe, auch Udo Schenk und wie sie alle heißen.
Michael Pan, ich liebe Michael Pan. Wenn irgendeine Figur um die Ecke kommt, die seine Stimme hat, mag ich. Ist immer gut.
Also wenn irgendjemand da in Nine Perfect Strangers die Fähigkeit von Charlie Cale hätte, dann hätte die komplette Serie nicht funktioniert. Und damit sind wir bei Pokerface.
Stark. Sehr schön. Pokerface, ein großes Stichwort, ein Mann, der in seiner Karriere schon viel Gutes gemacht hat, aber eben auch sehr viel Streitbares und auch nicht von allen geliebt wird, Rian Johnson. Rian Johnson ist der Creator der Serie Pokerface, mit der Hauptfigur Charlie Cale, die du gerade erwähnt hast, gespielt von Natasha Lyonne. Und Pokerface ist eigentlich, man kann es mal ganz grob sagen, eine etwas modernere weibliche Variante von Columbo. Und das, wer das, sagen wir mal, unsere Generation kennt wahrscheinlich Columbo noch ein bisschen, hat vielleicht auch die eine oder andere Folge gesehen. Und wer das mochte, der verliert sein Herz an Pokerface, weil das ist einfach sowas von geil und sowas von Retro und reitet genau auf diesen Trademarks rum. Das macht halt super Spaß. Und wer Natasha Lyonne einfach noch sympathisch findet, ich weiß nicht, wie man es nicht finden kann, der hat halt hier die Zeit seines Lebens mit dieser Serie, die mittlerweile zwei Staffeln hat. Zweite ist gerade relativ aktuell in Deutschland erschienen.
Stark. Also das muss ich mir merken. Also das ist super. Ich bin ein riesengroßer Columbo-Fan übrigens.
Dann ja, musst du das eigentlich lieben. Das ist, es gibt in der zweiten Staffel, hast du die schon komplett geguckt, Sieben?
Nee, ich bin jetzt tatsächlich beim glitschigen Georgia durch. Das war Folge 7. Und ja, da fehlen jetzt noch 5 Folgen, glaube ich.
Okay, dann verrate ich dir nur teasender Art und Weise. Es gibt ziemlich am Ende der zweiten Staffel eine Folge, wo ganz, ganz offensiv Columbo referiert wird. Das ist großartig. Ich hab gefeiert. Ich stand auf dem Sofa und hab geklatscht. Ich fand es so gut. Also das kommt noch.
Ich meine, da sind ja so viele Referenzen drin. Ich meine, Heat, sag ich nur, ne, in der Heist-Folge, super.
Ja, ja, das ist wirklich gut. Also, Basti, schon mal davon gehört, von Pokerface?
Nein, ich sag ja gerade, also ich bin ein riesengroßer Fan und ist nie gehört, ich hab's mir gerade aufgeschrieben.
Okay. Ryan Johnson ist dir aber wahrscheinlich ein Begriff.
Ja, Onion, Glass Onion und wie heißt der hier?
Knives Out,
der Vorreiter. Genau, Knives Out, ja, genau.
Genau, beide die gesehen. Beiden Sachen sind ja die Sachen, wo sich auch viele einig sind, dass das gut ist. Ja. Dann ist er natürlich sehr gemischt aufgenommen worden für seinen Star Wars Beitrag, die letzten Jedi oder was es war.
Ja, der 8. Ne?
Na, da sind ja nicht viele so begeistert von, aber es gibt auch manche, die feiern das ohne Ende. Von ihm ist, glaube ich, auch Looper, wenn mich nicht alles täuscht. Ziemlich cooler.
Den fand ich mega damals. Also.
Ja. Also ein Mann, der viel versteht, der hat auch einige Folgen von Breaking Bad Regie geführt. Also der hat schon was drauf, der Mann. Und wie man eben in Knives Out und Glass Onion gemerkt hat, hat er auch ein Fable für Whodunit. Und Pokerface ist eigentlich eine waschechte Kriminalserie. Es geht um Charlie Cale, gespielt von Natasha Lyonne, die Fähigkeit hat zu erkennen, wenn jemand lügt. So einfach ist die Prämisse. Sie weiß, wenn jemand lügt, weiß sie das.
Bullshit! Ja,
genau. Und quittiert das einfach immer mit Bullshit! Das ist so charmant, es ist wahnsinnig gut. Und in der ersten Staffel lernen wir so ein bisschen ihre Geschichte kennen. Sie nutzt diese Fähigkeit natürlich aus, um beim Glücksspiel zu betrügen und wird dann aber von einem zum Gangsterboss eben quasi dann entlarvt und wird sie dann eben unter Druck gesetzt und dann muss sie für den eben arbeiten und Falschspieler in seinem Casino eben immer aufdecken. So. Also die steht da ein bisschen unter der Fuchtel und dann gibt's eben so verschiedene Verwicklungen, dass ihre Freundin von dort in so einen blöden Fall von Betrug unter diesen Gangsterbossen reinkommt und dann ermordet wird und seitdem schaltet sie sich ein, um das aufzudecken. Und das geht so ein bisschen schief und sie ist dann auf der Flucht und während ihrer Flucht als Roadtrip durch die USA gibt's quasi immer eine Folge ist ein Fall. Also sie hat irgendeine Station, wo sie auf der Flucht ist und gerät da in irgendeinen Mordfall rein und löst den. Also es ist eigentlich schon auch so eine Case of the Week Serie, wo jede Folge so ein bisschen für sich steht und eine eigene Geschichte erzählt, aber es gibt auch einen großen überspannenden Storybogen. Die erste Staffel habe ich mit wahnsinnig großer Begeisterung gesehen, habe mich super gefreut, als die zweite angekündigt wurde. Die zweite ist jetzt auf Wow erschienen. Im Original ist eine Peacock-Serie, also die meisten von denen kommen halt auf Wow. Dort kann man die auch gucken und ich kann es eben nur empfehlen. Und in der zweiten Staffel, finde ich, setzen sie halt nochmal einen drauf, weil du merkst schon, alles, was erzählt wird, ist einfach dem untergeordnet, was die erzählen wollen. Die wollen halt einfach coole, wendungsreiche, abwechslungsreiche Storys erzählen im Kriminalbereich mit Morden, die irgendwie abgedreht sind und die irgendwie abgedreht aufgedeckt werden. Und dabei muss man halt, alles davon ist super konstruiert. Also da, wenn du irgendwelche kompletten Zufälle weglässt, dann funktioniert die ganze Serie nicht mehr. Das stört mich aber gar nicht, weil das alles so geil ist. Und in der zweiten Staffel sind so viele Gastschauspieler. Also was da in den Episoden einfach an Leuten dabei ist, die einfach mit dabei sind. Und wenn es nur eine kleine Sprechrolle ist. Steve Buscemi hat eine wiederkehrende Sprechrolle, mit denen sie immer wieder in Kontakt tritt. Da sind aber auch einfach andere Namen mit dabei, die Spaß machen.
Giancarlo Esposito, Katie Holmes, John Cho, Melanie Linsky. Also einiges am Start.
Ja. Steven, hast du ein Herz für Pokerface?
Nicht nur ich, auch meine Frau. Also wir gucken das mit voller Liebe und haben die erste Staffel auch praktisch in unserer Urlaubswoche immer schön, wenn wir eine unserer Wanderrouten abgeschlossen haben, dann abends noch ein oder zwei Folgen geguckt und hatten damit auch tierisch Spaß. Wir lieben auch beide Natasha Lyonne. Ich finde auch immer dieses... eigentlich erstmal 20 Minuten siehst du ja in der Regel erstmal die Vorgeschichte, wie der Mord passiert. Und dann siehst du so ein bisschen aus der anderen Perspektive, wie sie schon vorher irgendwie in dieses Szenario mit eingebettet ist, weil sie dort irgendwie arbeitet oder das Essen dahin ausliefert oder was weiß ich macht. Und dann beginnt halt die Lösung des Falls. Und ja, also ich kann mich dann nur wiederholen. Absolut super. Was mich ein bisschen irritiert hat, ich finde das immer komisch, wenn Serien so einen überspannenden Handlungsfaden haben, der immer mal wieder aufgenommen wird. Und das passiert ja in der ersten Staffel auch, ne? Das heißt, immer wieder gibt's da diesen Rückgriff auf den Gangsterboss und dann gibt's das Finale und dann geht's in der zweiten Staffel direkt damit weiter. Und das wird aber nach drei Folgen schon wieder abgeschlossen. Und dann kommen nur Case of the Week Folgen ohne irgendeinen Anschluss an diese übergreifende Story. Und sowas irritiert mich immer, weil ich finde, so ein Abschluss gehört einfach nicht irgendwo mitten in die Mitte einer Staffel. Ich vermute, dass nochmal irgendwann was kommt jetzt gegen Ende der zweiten Staffel. Soweit bin ich ja noch nicht. Aber das hat mich auch schon damals bei The Walking Dead mit dem Governor total irritiert. Das ist ja auch mitten in der Staffel, dass das mit ihm sozusagen zu Ende geht. Sowas finde ich irgendwie immer komisch. Und ich würde mir hier tatsächlich auch wünschen, dass diese übergreifende Story mehr Raum einnimmt. Also das fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen in der zweiten Staffel.
Kann ich dir auf jeden Fall sagen,
ich mag sowas.
Kriegt wieder mehr Bedeutung zum Ende der zweiten Staffel. Da werden viele Fäden nochmal zusammengeführt, das kann ich dir sagen.
Ich habe mir das gedacht, vor allem, weil ja auch sozusagen bei diesem Zwischenhöhepunkt ja eine Person übrig bleibt.
Ja. Aber ich kann auch nochmal ganz kurz auf die Gastfolgen eingehen, auf die Gäste eingehen, die da mit dabei sind. Also in Staffel 1 sind es ja vor allen Dingen Adrian Brody, dann ist Ron Perlman mit dabei, da ist Tim Blake Nelson ist mit dabei, Nick Nolte ist mal mit dabei, Luis Guzman, also da sind wirklich krasse Namen, Joseph Gordon-Levitt ist auch mal mit am Start, da sind viele mit dabei, zweite Staffel hast du ja auch schon gesagt, wer da mit so zum Teil war, Cynthia Erivo ist auch mit in der ersten Folge sehr prominent dabei, Richard Kind ist mit dabei, Simon Rex, habe ich mich sehr gefreut drüber, den sehe ich ja super gerne, ist ja also Indie-Schauspieler, Red Rocket hat er gespielt und sowas, den sehe ich super gerne, der war mit am Start, dann haben wir natürlich eine wiederkehrende Rolle hier, Simon Helberg, den wir aus Big Bang Theory vor allen Dingen ja kennen als Howard, der hat eine wiederkehrende Rolle, also das ist schon wirklich gut gemacht. Und ich mag das einfach, dass das so abwechslungsreich ist. Also ich finde, in der zweiten Staffel haben sie das nochmal ein bisschen besser hingekriegt, die Folgen so unterschiedlich zu gestalten. Und du hast ja auch gesagt, Steven, dieser Modus einfach, dem man treu bleibt, dass du immer die ersten 20 Minuten siehst, was eigentlich passiert ist, im Wissen auch bist, wer eigentlich der Mörder ist und was wirklich passiert ist. Und wir dann eigentlich in der zweiten Hälfte nur ihr dabei zugucken, wie sie es aufklärt. Das hat einen super tollen Charme. Das ist so angelehnt an Columbo und das macht einfach Spaß.
Also es hat mich am Anfang tatsächlich auch so ein Stück weit an The Mentalist erinnert. Also ich liebe ja The Mentalist, das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und da ist es ja auch so, dass du halt einen extravaganten Charakter hast, der am Ende dann, bei ihm sind es nicht wirklich übernatürliche Fähigkeiten, sie scheint ja das wirklich, ne, so aufs Fingerschnippen immer zu können. Also es gibt da keinen Fehler und bei ihm sind es ja halt einfach, dass er die Leute halt einfach super gut liest. Und dann halt auch mit diesem großen, überspannenden Storybogen, da gab es schon einige Parallelen. Und alleine dadurch hat mir das dann den Einstieg auch sehr erleichtert. Und es gibt Unterschiede, das ist schon klar, so vom eigentlichen Setup. Aber ich finde, da gibt es auch erstaunlicherweise Parallelen.
Basti, haben wir dich abgeholt? Bist du dabei?
Ich hab's mir schon notiert.
Stark. Bevor wir hier zum gemeinsamen Finale kommen, hat Steven absolut den Brand unter den Nägeln. Der will raus. Der kann nicht warten.
Der will raus. Ich glaube, dass ich ja mit Sandro dort einen guten Gesprächspartner gehabt hätte, weil der für solche Filme auch immer zu haben ist. Aber ich werde ihn jetzt einfach so anfixen, dass er gar nicht drum herum kommt. weiß auch nicht, wie ich, ne, also Überleitungen sind ja durchaus mein Ding, aber Indien, Zug, vielleicht Tote, es gibt Tote. Bei Pokerface gibt's auch Tote. Also von daher passt das schon irgendwie auch zusammen, aber dann hört's auch auf mit den Überschneidungen. Ja, ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Bollywood-Film so feier. Liegt vielleicht auch daran, dass nicht getanzt und nicht gesungen wird, dafür aber ganz schön gemetzelt und wirklich nicht zu knapp. Das Ding ist ein absolutes Brett und ich habe bei uns im Chat geschrieben, das wird wahrscheinlich mein Film des Jahres, kann ich aber nicht in die Liste mit reinnehmen, weil er schon von 2023 ist, außer wir nehmen das Veröffentlichungsdatum von Prime, weil ich glaube, dann könnte das wieder funktionieren als Standard oder als Regel. Müssen wir dann mal auskaspern. Das ist ein klassischer Steven-Film. Also ich lese die Prämisse und weiß, den muss ich gucken. Und in dem Fall habe ich sogar vorher mal geschaut, ob der halt auch ganz gut ist oder nicht, weil oft sind solche Filme halt auch eher nicht so gut oder schrottig oder und bei dem war es halt so, sind schon ganz gute Kritiken unterwegs. Es geht um zwei Elite-Soldaten, die in einem Zug unterwegs sind, wo von dem einem Elite-Soldat auch die Angebetete mit drin ist, mit inklusive Familie. Und dann gibt's Gangster auf dem Zug, die dort ein bisschen Krawall machen. Und das lassen sich die beiden natürlich nicht bieten und machen ihrerseits Krawall und bringen ein paar von den Dudes um. Die kriegen mit, dass seine Freundin dort mit am Start ist und kidnappen die. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was ungefähr im Rest des Films passiert. Das ist die grundlegende Prämisse und die ist natürlich absolut nicht neu und es geht bei dem Film natürlich auch absolut gar nicht um die Story. Das ist nur ein Vehikel, um hier irgendwie geile Schnetzeleien zu inszenieren. Das Ding ist, was mich hier so extrem abgeholt hat, ist nicht nur, dass der unglaublich gut inszeniert ist. Also das ist der indische The Raid. Das ist absoluter Wahnsinn, was die hier in dem Zug veranstalten. Es ist wirklich krass. Und ich habe, wie gesagt, vorher gelesen, dass der richtig blutig und richtig gorig sein soll. Und dann habe ich so die ersten 45 Minuten geschaut und dachte so, oh, okay, er ist halt schon brutal, aber also der ist jetzt wirklich weit davon entfernt, super blutig zu sein. Und dann gibt's eine Szene. Dann gibt es die Einblendung des Titels Kill. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass der erst dort kommt. Da habe ich mich so gefragt, warum kommt denn der jetzt erst? Und eine Minute später wusste ich ganz genau, warum diese Einblendung erst dann kommt. Weil dann geht's richtig rund. Und was dann dort geschnetzelt und gehackt und zerklumpt und zerschlagen wird, das ist schon auf jeden Fall richtig, richtig stark. Also der hat mir einfach von vorne bis hinten absolut gefallen. Für mich ist das sogar ein Genre-Meisterwerk. Ich habe da gar nicht viel dran auszusetzen. Also wenn ich jetzt wirklich ganz, ganz picky bin, dann würde ich sagen, in der zweiten Hälfte gibt's mal so 5 Minuten, wo ein bisschen zu viel Ruhe ist. Aber ansonsten macht er so viel aus seiner Prämisse, weil die halt auch... Ein Zug ist ja nun mal linear, also du kannst ja nur in eine oder in die andere Richtung. Und wenn der Weg versperrt ist, dann muss man halt irgendwie außen lang, oben lang und so. Und die haben sich dort viel überlegt und einfach coole Dinge, coole Kills. Die Schauspieler sind auch super. Also der Typ, der hier den Hauptprotagonisten spielt, der hat vorher nur irgendwie in 2 indischen Serien mitgespielt, irgendwie anscheinend so eine Schnulzen, die dort so ähnlich wie GZSZ irgendwie jeden Tag laufen. Also lief irgendwie 2 Jahre und der hat dann 160 Folgen mitgespielt oder so. Deswegen gehe ich davon aus, dass das irgendwie so ein Format ist. Und der Typ ist total charismatisch. Natürlich von oben bis unten ripped as fuck. Und da gibt's also die ein oder andere Einstellung, wo man so richtig sagt, geil, das fetzt. Also ich finde den super und ich kann mir gut vorstellen, dass ich entgegen dessen, wie ich sonst handhabe, ich gucke sehr selten Filme doppelt oder dreifach, wird das sicherlich nochmal irgendwann passieren. Selbst meine Frau meinte, als ich ihr danach erzählt habe, worum es geht, warum hast du den allein geguckt? Und ich so, das ist doch überhaupt gar kein Film für dich. Und da hat sie mich ganz fragend angeguckt und da dachte ich, da müsste ich jetzt eigentlich die Chance nutzen, den direkt nochmal zu schauen. Weil, wie gesagt, also Ist super, super.
Ja, aber ich habe das ähnliche Gefühl, ne? Ich bin ja gar nicht meistens bei der Art von Filmen dabei, wenn du die pitchst oder drüber sprichst. Aber das hat mich total angefixt jetzt.
Also wirklich, wirklich super.
Bastian,
der indische The Raid hast du gesagt, damit hast du mich eigentlich schon gehabt. Der hättest du tatsächlich, alles andere, was du mir jetzt auch gesagt hast, dachte ich mir, Gewaltgrad klingt so ein bisschen wie bei so Oldboy, wir laufen mal mit dem Hammer durch und das aber eben halt mal 10, so klang das jetzt gerade so ein bisschen. Ja, ich bin gespannt, wo kann man sich denn den anschauen?
Bei Prime gerade.
Ah, bei Prime. Nur bei Prime oder auch noch irgendwo anders? Gibt es das irgendwo so?
Nur gegen Geld woanders, ja.
Okay, das ist ja kein Problem.
Nö, Problem. Aber da eigentlich alle. Sky Store, Apple TV Store, Magenta Store, Maxdome gibt's auch noch. Gibt's auch noch. Ja, also findet man.
Ja, ich dachte erst, auch dieser Titel, ne? Ich habe den ja nur gelesen und dachte so, ey, wirklich, ist euer Ernst? Also einfallsloser geht's ja gar nicht. Aber wie gesagt, im Kontext des Films und wie es halt eingesetzt wird, ist es schon wirklich sehr, 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 sehr effektiv.
Stark. Dann, Grande Finale. Wir sind mal wieder ganz aktuell unterwegs. Wir haben einen Film, läuft gerade, glaube ich, auch in den Kinos, gesehen. Also er läuft, glaube ich, noch im Kino, das wollte ich halt sagen. Wir haben den gesehen und
muss man ja heutzutage sagen, weil die manchmal ja nur noch eine Woche oder zwei laufen, bevor sie wieder neu sind. Ne?
Genau, deswegen war ich mir gar nicht mehr so sicher. Der schon umstritten war nach seiner Ankündigung. Die Rede ist von der nackten Kanone. Wir haben hier also ein Reboot. Im Prinzip ist es auch ein Legacy-Reboot, weil es ja Bezug nimmt auf die Originalfilmreihe und auch direkten Bezug auf Figuren daraus. Allen voran natürlich den wunderbaren Leslie Nielsen. Wir haben hier also in der Hauptrolle Frank Drebin Jr., gespielt von Liam Neeson, der sozusagen da also der Sohn von Leslie Nielsen ist. Und ich sag mal so, also ich finde, entgegen den großen Befürchtungen kriegt man hier wirklich einen Film, den man abkauft, dass er eine ganz ehrliche Hommage an die Originalreihe ist. Das ist so mein großes, erstmal was oben drüber steht, was ich sagen kann. Ich war ja auch skeptisch und habe mir gedacht, wer braucht das eigentlich? Aber ich finde schon, dass es im besten Sinne das so charmant gestaltet, dass man nicht weiß oder dass man weiß, das ist kein billiger Abklatsch, sondern es ist irgendwie eine große, gute Verneigung an vielen Stellen. Seht ihr das ähnlich?
Ja, finde ich definitiv, weil es gab ja auch mal so eine Zeit, wo man auch versucht hat, wieder diese Spoof-Movies, so im Sinne von Scary Movie, die ja auch, ich sag mal, einen ähnlichen Humor dann halt für die jeweilige Generation halt irgendwie probiert haben. Und Scary Movie hat das ja damals schon ganz gut gemacht, war sehr erfolgreich. Und dann kamen diese ganzen, meine Frau, ihr Spartaner und ich oder
Superhero-Movie und Date-Movie,
genau. Und sowas. Und die waren ja wirklich, wirklich grausam und unter der Gürtellinie. Und das hat alles überhaupt nicht funktioniert, für mich zumindest. Und genau das, was du sagst, ich finde, das ist hier ein ehrlicher Versuch, an die alten Filme anzuknüpfen. Ich finde, der schafft das halt letzten Endes nicht. Das ist aber halt auch super schwer, weil für mich ist die Nackte Kanone 2 immer noch eine der besten Komödien aller Zeiten und wird es halt auch immer bleiben, weil ich damit halt einfach viel verbinde aus meiner Kindheit und den Humor an sich halt einfach mag. Ich mag Leslie Nielsen als Frank Drebin. Das ist halt einfach für mich der Knaller. Und da muss man natürlich sagen, man hätte hier halt nehmen können, wen man will. An Leslie Nielsen scheitern am Ende alle. Das ist einfach so und dafür hat das Liam Neeson, finde ich, wirklich solide gemacht. Also ich habe ihm das abgekauft, er hat sein Bestes gegeben, er hat auch ein paar ganz gute Lacher drin. Für mich waren jetzt nicht die absoluten Übergags oder Riesenlacher dabei, ich musste schon ein paar Mal lachen, aber nicht so, dass ich jetzt vom Stuhl gefallen bin. So, ne? Von daher finde ich, das ist im besten Sinne des Wortes ein wirklich, wirklich netter, charmanter Film. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja. Basti, wie stehst du dazu?
Also ich liebe ja tatsächlich die ganzen Abrams-Filme. Mein Lieblingsfilm ist Top Secret. Den haben wir auch damals mit als erstes besprochen. Fantastischer Film. Ich habe damals sogar die nackte Pistole, also die Serie, die habe ich damals auch gesehen. Ich habe wirklich auch ganz viel übrig, auch für die nackte Kanone. Und ich hatte kein Interesse dran, mir diesen Film anzuschauen, gar nicht. Und dann habe ich so ein bisschen mal in der Bubble geschaut. Leute wie André Hecker und so, die haben dann gesagt, ey, das ist jetzt das Ding. Die haben es geschafft. Und da war ich so ganz kurz davor, ach, guckst du es vielleicht mal doch. Und dann kam eure Anfrage und dann dachte ich mir so, okay, jetzt hast du hier einen Grund, dir den mal anzuschauen. Jetzt habe ich mir angeschaut. Ich finde ja die Besetzung mit Liam Neeson cool. Nicht nur wegen dem Namen, also Leslie Nielsen und Liam Neeson. Ich finde das schon alleine schon, ist schon geil, dieses Ding. Mit dem Namen. Aber der macht das halt super. Priscilla Presley jetzt durch Pamela Anderson zu ersetzen, ist auch ziemlich cool. Und ich denke mir, sind das die besten Voraussetzungen? Und dann kommt diese merkwürdige, bescheuerte Geschichte, die sich sehr viel Zeit nimmt, um erzählt zu werden, die mich herzlich wenig interessiert. Und mir fehlt ehrlich ein bisschen Spoof. Und ich finde, da hätte man noch mehr machen können. Du hättest noch mehr Blödsinn machen können. Und der Film sieht halt einfach gruselig aus. Also jetzt mal ohne Quatsch. Das ist einer der hässlichsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, rein von der Optik her. Das ist alles plastisch, das ist alles tot und klinisch. Das hat mir nicht gefallen. Also so gar nicht. Am Ende komme ich bei einem eher unterdurchschnittlichen Film raus. Das ist kein Totalausfall, aber irgendwie die geile Voraussetzung mit Leslie Nielsen, Liam Neeson, hat dann am Ende der Film dann halt nicht geschafft, wo er eben halt ganz gut funktioniert. Aber ja, nee, hat ich habe nur zweimal gelacht und vor allen Dingen zum Schluss erst richtig bei Dave Bautista, als der auftauchte. Das hat mich eiskalt erwischt. Und der war auch noch richtig blöd.
Ja, das hatte so Anchorman-Vibes.
Ich bin doch eigentlich gar nicht im Film.
Ja, das ist schon gut.
Also Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass ich sehr, sehr oft gedacht habe, jetzt kommt ein Gag und dann kam keiner. Also ich finde, die haben so viele kleine Szenen ausgelassen, die hätten den noch voller stopfen können, weil das war ja damals auch so ein Ding, dass dir wurde ja keine Zeit überhaupt zum Nachdenken gelassen. Es gab immer Gags, im Hintergrund war das absolut vollgestopft. Und der Regisseur, Akira Schaffer oder wie er heißt, glaube ich, der hat gesagt, man müsse den Film auch mehrmals sehen, um die ganzen Gags im Hintergrund zu finden. Und ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass da so viele Gags drin sind, wie er behauptet. Da sind auch einige mit im Hintergrund, das stimmt schon. Und manche, da dachte ich wirklich, dass so klassische nackte Kanone, ja, ich meine, wo dieser Kran, dass das Auto aus dem Sumpf dort rausholt, als so Spielerautomatenkran, das ist so doof, ja, das ist klassische nackte Kanone und von diesen Sachen hätte ich mir noch mehr gewünscht.
Ja, oder der klassische Wortwitz, dieses Drehen, wo er dann halt sagt, Frank Drebin. Ja, sie auch? Also sowas halt. Also das hat mir dann echt so ein bisschen gefehlt. Und ich fand es krass, dass ganz viel Popkultur referenziert wurde. Also dass du dann halt gerade so auf so bekanntere Rapper, ich weiß gar nicht, wie hieß er, wo sie dann die komplette Diskografie von ihm sich dann gegenseitig immer an den Kopf geworfen haben.
Ja.
Was 50 Cent, ich weiß es nicht, wer das jetzt war oder Tupac oder, nee, Quatsch, war irgendwas anderes. Outkast? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Drake? Nee, war es auch nicht.
Aber auf jeden Fall, das war dann so der Moment, ich dachte so, wenn du da gerade keinen Plan hast, bist du da gerade jetzt erstmal für eine halbe, dreiviertel Minute erstmal komplett halt raus. Ich kann mich zwar nur freuen, dass die das abfeiern, aber ich halt nicht. Und es fehlte halt wirklich echt viel Spoof. Und diese Story, die waren ja alle Banane, die waren ja alle Quatsch. Aber die nimmt sich echt ganz schön viel Zeit und Raum. Da hätte ich ganz gerne noch ein bisschen mehr Distraction durch noch mehr Blödsinn noch gehabt.
Ja, das stimmt. Ja. Also das Gefühl hatte ich am Ende auch so in der rein objektiven Betrachtung, dass die Story sehr gewollt an so aktuellen Sachen kratzt und sich jetzt dieses Kontrolle, Massenkontrolle, Verschwörung und so Zeug alles so bedient und das einfach auch ein bisschen zu ernst nimmt, auch wenn es es nicht sehr ernst nimmt, aber schon doch zu viel noch. Das habe ich auch das Gefühl gehabt, aber ich habe eben trotzdem, weil ich sehr skeptisch war und auch gar nichts erwartet habe, habe ich halt trotzdem einen recht charmanten Film gekriegt. Und ich finde auch im Vergleich zu anderen Komödien, die so rauskommen heutzutage, finde ich schon die Gagdichte hier ein bisschen doller. Also da kommt schon alle 30 Sekunden, Minute kommt schon was, was so ein bisschen Lacher produzieren soll. Und ich frage mich halt so ein bisschen, hätte überhaupt irgendein Film, der anders gemacht gewesen wäre als der, vielleicht mehr den Erwartungen entsprochen, hätte der gezündet? Weil ich glaube, diese Zeit von dieser Art von Film ist ein bisschen vorbei auch. Weil ich glaube, die Film, dass wir das so abfeiern, liegt halt daran, dass wir das als Kinder gesehen haben und geil fanden. Ich weiß nicht, ob man damit Leute heute so noch so krass abholen kann. Also ich wage jetzt zu bezweifeln, gut, du wirst mir das vielleicht sagen können, wenn du deinem Sohn mal die nackte Kanone von 1900, weiß ich nicht, was zeigst, ob der das richtig krass abfeiert.
Also es muss natürlich auch so ein Sweetspot-Alter sein, da gebe ich dir schon recht. Der Film oder die Filme damals haben ja aber auch mit nicht nur mit dem Zeitgeist ja gespielt, sondern vor allen Dingen auch mit dem Medienverständnis. Und die haben ja ständig deine Erwartungshaltung ja gebrochen. Wir sind mittlerweile Generation Meta. Also wir unterhalten uns auf einer Meta-Ebene über Meta-Ebene. Wir denken jetzt einfach mal an die Scream-Reihe, jetzt ja, die fortgeführte Teil 5, Teil 6. Also es war ja super krass, was da alles passiert ist. Und ich glaube, dieses Konzept müsstest du sozusagen wirklich in die Jetztzeit halt transformieren und dich da nochmal wirklich hinsetzen und dich jetzt drauf zu verlassen, wir nehmen das gleiche System und bauen das jetzt halt mit rein. Da würdest du eben halt nur Leute wie uns oder älter eben wahrscheinlich nur abholen können. Also da müssen eigentlich frische Konzepte rein, um wirklich echt zu spoofen, also um uns reinzulegen halt
mit unserem
aktuellen Medienverständnis. Also
und das meine ich
nämlich. Das ist wahrscheinlich die Herausforderung.
Machst es so, kommen dann wieder ganz viele und sagen, ja, das ist doch eine Schändung von Nackte Kanone und so. Und ich glaube, wir können uns trotzdem einig sein, dass der Film mit seinem Erbe wahnsinnig gut umgegangen ist. Also das finde ich ist einer der positivsten Punkte, dass der einfach nicht so ein Abklatsch ist oder die Welle reitet von Nackte Kanone oder irgendwas, sondern du merkst halt schon, es war ein großes Anliegen, diese Reihe zu ehren und irgendwie da draus was zu machen. Also das Gefühl hatte ich sehr und das mochte ich schon gerne.
Also ich muss Sandro auf jeden Fall ein bisschen recht geben, nachdem ich bei uns auf dem Discord-Server ja auch viel Lob, als es um lustige Szenen aus dem Film geht, zu dieser Schneemann-Szene gehört habe und dann Sandro meinte, die fand er gar nicht lustig und ich bin trotzdem voller Erwartungen da rangegangen und dachte, ich lass mich einfach mal überraschen und ich musste nicht mal schmunzeln. Ich fand die auch total blöde. Ich fand die nicht lustig und ich fand auch nicht, dass sie sonderlich gut in den Film irgendwie gepasst hat. Also die hat mich ähnlich wie Sandro dann tatsächlich so ein bisschen rausgerissen und nee, also die fand ich sehr, sehr seltsam.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also bei der Szene dachte ich mir auch, hä? Also selbst so ein Film, der so random ist, ist das wirklich krass random jetzt. Was die da einfach mal so reinschmeißen. Mit dem Schneemann, ja, das fand ich auch schon. Aber insgesamt muss ich sagen, trotzdem bin ich unterhalten gewesen. Das ist ja auch ein Film, der ist jetzt auch nicht wahnsinnig lang. Das ist keine elende Tortur. Sicherlich hätte man mehr lachen können. Ich habe jetzt auch nie lauthals gelacht. Es gab so ein, zwei Punkte, die fand ich richtig cool. Ich mochte irgendwie zum Beispiel, als er in der Bar ankommt und dann sagt hier, ah, Frank Drebin. Sie haben im Namen des Gesetzes auf meinen Vater geschossen. Oh, das können Tausende gewesen sein. Und dann, wie das sich immer weiter runter reduziert, das fand ich einen richtig schönen Dialog. Den mochte ich super gerne. Also es waren so eine meiner Lieblingsgags. Und davon hat er einiges. Liam Neeson ist einfach charmant in der Rolle. Wenn jetzt für ihn auch noch privat eine Liebesgeschichte draus geworden ist mit Pamela Anderson, dann herzlichen Glückwunsch soll er haben. Ja, ich bin Gossipberg, ich muss diese Sachen abarbeiten.
Ich wusste es noch gar nicht.
Ja, also die sind, die daten und die sind wohl sehr glücklich miteinander. So.
Okay.
Ja.
Die hatten auch also, tatsächlich Chemie im Film.
Ja, das stimmt.
Und von daher.
Ich mochte halt auch so kleine, unscheinbare Gags oder auch die Running Gags, die drin sind. Also das mit dem Kaffee fand ich halt super lustig. Ja. Vor allem zum Schluss, wo einer fragt, Drebin Kaffee und er so klar und schmeißt seinen Kaffee, den er hat, weg, um den anderen zu nehmen. Das ist halt so ein kleiner Sidegag, aber fand ich halt super. Oder den Fahrradfahrer, den er halt zum zweiten Mal überfährt, der so, oh, nicht schon wieder. Das fand ich, das ist sowas Blödes, so holt mich dann halt ab und das ist halt ein Punkt mehr, der, wo ich dann Berg halt zustimme, der Film will halt schon der Reihe huldigen und hat das Beste gegeben und daraus, ich finde auch fast das Optimum geholt für einen heutigen Spoof-Film.
Ja.
Ist doch schon nicht schlecht.
Ja. Kann man machen. Also ich bin auch weit davon weg zu sagen, das ist ein richtig geiler Film, den man gesehen haben muss, aber wenn man was für die Originalreihe übrig hat, dann kann man hier auch schon zugreifen, ohne dass man irgendwie dann sein Erbe beschmutzt sieht in der Liebe zu den Originalfilmen. Das kann man schon machen.
Was für eine schöne, vollgepackte Folge mit tollen Sachen, die wir hier am Start hatten.
Genau,
und vor allem konnten wir einen tollen Gast, den wir sogar für die ein oder andere Sache animieren konnten. Also ich glaube, Pokerface ist jetzt ganz oben mit auf der Liste. Ja.
Korrekt. Das werde ich auch mit meiner Partnerin schauen. Wenn sie mit For All Mankind durch ist, dann werden wir das wahrscheinlich anfangen.
Prima. Das klingt doch gut. Und das können wir auch nochmal einfließen lassen in kurzen Review, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Das wird ja kommen. Zum einen werden wir ja mal irgendwie demnächst dann mal uns noch was suchen, was wir zusammen bei euch besprechen.
Korrekt.
Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da müssen wir mal in unsere Filmekiste gucken und mal schauen, wo unser Herz ganz hoch schlägt. Und dann können wir das mal mit reinnehmen. Und dann sehen wir uns ja zu Alien Earth wieder.
Korrekt.
Das müsste ja Ende September durch sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Am 24. September ist es.
Ja, dann haben wir ja irgendwann so im Oktober ein Date, das kriege ich mal hin.
Schön.
Freue ich mich. Dann vielen Dank, Basti. Und ich würde sagen, man kennt ja vielleicht unsere Verabschiedung, die wirst du ja auch kennen. Könntest mit einsteigen. Wir versuchen es mal zu dritt, das geht meistens ganz gut. Ich würde einmal sagen, tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt spoilerfrei.
Ja, genau. Genau diese Betonung. Stimmt. Exakt.
Ja, funktioniert. Passt. Tschüss.
Ahoi.